Ja, das Interessante ist, dass ich vor einigen Jahren noch als Medienjournalist geschrieben habe über Dinge wie Sperrzeiten von freien Mitarbeitern etc. und das jetzt aus der Innensicht erlebe. Und vielleicht grundsätzlich dieser Wechsel vom Schreiben hin zum Rundfunk, das war auch, was die Arbeitsbedingungen angeht und so Dinge wie soziale Absicherung etc., schon auch ein bisschen der Wechsel, muss man krass sagen, ins Paradies. Weil Felix, was wir hier haben, kennen die Verlage nicht, aber dennoch haben wir auch unsere Sorgen und Nöte und wollen darüber diskutieren. Unter anderem, das freut mich sehr, dass sie dabei ist mit Claudia Notelle, der Programmdirektorin des RBB. Wir haben hier außen Stefan Gelper, Abgeordneter, also Mitglied des Abgeordnetenhauses, Medienpolitiker der Grünen, Jurist von Hause aus und auch Mitglied des Rundfunkrats des RBB. Sie kennen also das Haus und die Strukturen. Frank Wernicke, stellvertretender Bundesvorsitzender von Verdi, in der wiederum die Deutsche Journalistenunion, DJU, wird vielen ein Begriff sein, organisiert ist. Wir haben Knut Zilian hier auf dem Podium. Hallo, wir haben uns noch nicht gesehen. Personalratsmitglied beim Hessischen Rundfunk, lange selbst festfrei beim HR, immer noch. Sehr gut. Ein Mann der Praxis. Und Kerstin Schweighöfer, Henry-Nann-Journalistenschule, da ging's los. Seit den 90er Jahren in den Niederlanden, Korrespondentin, freischaffend, für den ARD-Hörfunk, für das Deutschlandradio, für einige Printmagazine und Vorsitzende von Weltreporter.net, dem freien Auslandskorrespondentenkollektiv, kann man fast sagen. Die Idee hier ist, dass es kurze Eingangsstatements gibt zur Situation der Festfreien im Rundfunk und dass wir dann diskutieren. Wir sind eine kleine, kuschelige Runde hier. Insofern sind einige Mikrofone positioniert. Gerne auch reingrätschen, sich vielleicht dann auch kurz vorstellen und die kleine Bitte, vielleicht keine Co-Referate halten, sondern gezielt Fragen stellen. Das hilft, damit wir möglichst viel auch abarbeiten können. Zielmarke ist etwa 16.15 Uhr. Fangen wir vielleicht mit der Programmdirektorin, sozusagen der Gastgeberin hier ja auch an, Frau Notelle. Freie Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Garanten der Rundfunkfreiheit oder billige Personalreserve?
Da wird jetzt meine Antwort wirklich überraschen, die ich auf diese Alternative gebe. In der Tat halte ich freie Mitarbeiter für ganz entscheidend und für ganz wesentlich, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktionieren kann. Dass wir das hier in Berlin heute den ersten bundesdeutschen Freien Kongress machen, ist ja auch ein Statement. Und das war uns als Geschäftsleitung tatsächlich wichtig und wir freuen uns. Wir sind stolz darauf, dass unsere freien Vertretung das hier organisieren konnte und machen konnte, weil wir der Auffassung sind und wissen, wie wichtig diese Freien für uns sind. Das heißt nicht, dass wir keine Konflikte haben. Das kann der ein oder andere vom RBB hier sicher auch was von erzählen. Es wäre ja auch komisch, wenn wir keine Konflikte hatten, weil wir auch unterschiedliche Aufgaben und Positionen haben. Aber die Freien sind für uns im RBB und ich glaube, dass ich das durchaus auch für die anderen ARD-Anstalten zumindest sagen kann, die tragenden Säulen des Programms. Sie sind auch oftmals unsere Aushängeschilder, die Moderatoren, die Reporter, die Korrespondenten. Wenn wir mal durchgehen, schauen, wie das mit den Preisen ist, die wir bekommen und auf die wir uns auch alle freuen und über die wir stolz sind. Auch viele Preise werden an freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergeben und die stehen dann aber für Grimme-Preis für den RBB, hat freier Mitarbeiter XY bekommen oder Fernsehpreis, Radiopreis, um nur die Beispiele zu nennen. Das heißt, wir wissen, was wir an ihnen haben und wir wissen, wie wichtig sie für uns sind. Dennoch, auch das ist der Wermutstropfen in dem Ganzen, ist immer wieder klar zu sehen, wenn wir irgendwo Programme verändern, wenn Programme eingestellt werden oder auch, wenn das Geld knapp wird, wer sind die, die als Erste leiden? Die freien Mitarbeiter. Deshalb die zweite Frage ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und auch wir sitzen oft hier und schauen uns an und sagen, finden wir eine andere Lösung? Gibt es andere Möglichkeiten? Bei uns allen hier im kollektiven RBB-Gedächtnis hat sich das Ende von Multikulti sehr eingeprägt, also ein ganzes Radioprogramm einzustellen, zu sagen, was machen wir mit den Kolleginnen und Kollegen? Können wir denen weiterhelfen? Können wir nicht weiterhelfen? Wo können wir Lösungen finden? Da wissen wir, dass das ein schwieriges Thema ist, denn gleichzeitig, jetzt gehen wir mal nehmen wir ein Fernsehbeispiel, stellen wir ein Talk XY ein und machen künftig auf dem Platz, alles im Konjunktiv, ein Reportagemagazin mit Präsentern, dann kann nicht unbedingt jeder freie Mitarbeiter dieser Talk-Redaktion automatisch dieses neue Format machen. Das ist nicht immer so gegeben. Das heißt, wir müssen durchaus gucken, brauchen wir andere Fähigkeiten, andere Menschen, um dieses neu angedachte Programm gut machen zu können. Und dann sind die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals auch die Leidtragenden. Damit müssen wir uns beschäftigen.
Wo wir beim Stichwort programmliches Abwechslungsbedürfnis wären, das Bundesverfassungsgericht im Januar 1982 bestätigt und damit auch sowas wie Scheinselbstständigkeit im Rundfunk, naja, unter gewissen Bedingungen auch legalisiert hat. Herr Zilian, wie denken Sie über das Ganze?
Ja, wie denke ich über das Ganze? Ich bin ungefähr seit 35 Jahren freier Mitarbeiter beim Hessischen Rundfunk und bin auch Überzeugungstäter. Also ich werde es auch bleiben bis zur Rente. Aber ich habe da auch schon die Höhen und Tiefen der freien Mitarbeiter im HR miterlebt. Und ich denke mal, im Hessischen Rundfunk sind wir, glaube ich, die Erfinder der freien Mitarbeiter. Denn Sie werden in keinem Sender, werdet ihr oder sie, freie Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen finden. Einen habe ich entdeckt, das war ein freier, fester, freier, bestandsgeschützter Lagerist. Hat mich sehr gewundert, dass auch das sowas gibt. Ansonsten haben wir CVDs als freie Mitarbeiter, RVDs als freie Mitarbeiter, natürlich Reporter und die CVDs im Fernsehen und im Hörfunk. Wir waren, also ich bin lange bei HR Info gewesen, da war die einzige Festangestellte die Redaktionsassistentin in der Schicht. Alles andere waren freie Mitarbeiter und sind es heute noch. Auf die Frage, die Grundfrage der Garanten der Rundfunkfreiheit, ja, aber auch billige Personalreserve, ja. Also beides ganz eindeutig ja. Denn Sie haben es ja gerade schon beschrieben, immer dann, wenn irgendwie die Katastrophe ausbricht, irgendwo wieder gespart werden muss, irgendwas umorganisiert wird, die freien Mitarbeiter sind es immer, die dann dran glauben müssen, ganz drastisch mal gesagt, bis hin dazu, dass sie so gut wie überhaupt nicht mehr oder auch gar nicht mehr beschäftigt werden. Ansonsten sind sie immer hoch gelobt. Ein Intendant hat mal gesagt, sie sind das Salz in der Suppe. Im Moment habe ich so das Gefühl, die Suppe ist versalzen. Aber wir kämpfen trotzdem weiter, auch beim HR, auch für Rechte freier Mitarbeiter. Wir haben ein relativ neues Personalvertretungsgesetz bekommen. Da ist fast jeder freie Mitarbeiter gehört jetzt zu den Beschäftigten. Das ist für unsere Begriffe ist das eigentlich wegweisend für alle Länder und auch für den Bund. Denn da sind die Freien auch überhaupt nicht bedacht. Sodass freie Mitarbeiter nicht nur den Personalrat wählen können, sondern auch im Personalrat vertreten sein können. Ich bin das jetzt seit 4 Jahren und bin dafür auch freigestellt.
Herr Wernicke, wenn beim Hessischen Rundfunk bis auf die Geschäftsleitung so mutet, dass ja jetzt fast alle fest frei sind und niemand mehr fest angestellt. 3000. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt? Wo steht das System?
Ich würde in einem Eingangsstatement einfach aus meiner Sicht mal die Themen identifizieren, die aus meiner Sicht im Moment wesentlich sind und wo wir auch als Verdi oftmals auch zusammen mit dem DJV unterwegs sind. Ich glaube, es ist A, wichtig zu streiten und zu kämpfen für einen unabhängigen und starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch fairer Arbeitgeber ist. Und von daher, glaube ich, ist es gemeinsam notwendig, in der Finanzierungsfrage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aktiv zu werden. Und da denke ich nicht nur an die kurzfristige Auseinandersetzung jetzt um den Rundfunkbeitrag, wo wir uns dagegen positionieren, dass er abgesenkt wird und stattdessen dafür werben, dass eine Beitragsreserve mit Blick auf 2021 geschaffen wird, sondern die vielleicht wichtigere Auseinandersetzung ist die, was tut sich eigentlich an Veränderung des Auftrages für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damit natürlich auch des Leistungsumfanges und der Möglichkeit zu arbeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das, was sich die Länder jetzt vorgenommen haben an letztendlich Einschränkung des Funktionsauftrages des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da glaube ich, ist es notwendig, auch breite gesellschaftliche Bündnisse zu schaffen, in die Zivilgesellschaft hinein, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unter Druck und spätestens mit der AfD gibt es auch ein starkes politisches Organ, eine Partei, die das in aller Aggressivität nach außen trägt. Das nächste Thema, was ich anschneiden will, ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das die Frage Werkverträge, Leiharbeit und weitere Dinge regelt. das derzeit zur Novellierung ansteht, wo die Novellierung ins Stocken gekommen ist, weil insbesondere die bayerische Staatsregierung die Bremse reingehaut hat. Wir als DGB-Gewerkschaften am 19. April in Bayern, in München, eine Demonstration durchgeführt haben und jetzt nach der Koalitionsrunde das Gesetzgebungsverfahren tatsächlich losgeht. Dabei ist für uns der wichtige Punkt, Festanstellungen auch möglich zu machen, und zwar ohne, dass sie eingeklagt werden müssen. Das betrifft natürlich insbesondere den Teil der nicht programmbezogenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist es wichtig, jetzt im Gesetzgebungsverfahren einzuwirken. In der ursprünglichen Vorstellung des Bundesarbeitsministeriums war es so, dass, wenn ein Missbrauch festgestellt ist, automatisch ein Festanstellungsverhältnis entsteht, ohne dass es eine gesonderte Klagenotwendigkeit gibt. Das ist jetzt wieder abgeschwächt worden im Kabinettsentwurf, aber das ist genau das Thema, wo wir aus meiner Sicht dabei sein und unterwegs sein müssen. Ich nenne es nur als Stichwort, ohne es inhaltlich auszuführen, das Urhebervertragsrecht, für uns von wesentlicher Bedeutung. Und im Moment haben wir eine Situation, wo das, was wir als Gesetzentwurf haben, eher eine Verschlimmbesserung wäre als ein Fortschritt. Und auch da sind wir miteinander gefordert. Vorletzter Punkt, eben schon angesprochen, das Thema Interessensvertretung organisieren. Da hat es in den letzten Jahren durchaus Fortschritte gegeben. Also die Einbeziehung der arbeitnehmerähnlichen Kolleginnen und Kollegen in die Mitbestimmung, aktives und passives Wahlrecht für die Personalräte, entsprechende Veränderungen der Personalvertretungsgesetze auf der Länder-, auf der Bundesebene. Wobei ich glaube, die Chancen angesichts der politischen Zusammensetzung, die wir derzeit haben in den Landesregierungen, bezogen auf Veränderungen der Landespersonalvertretungsgesetze, sind weitgehend durch, mit Ausnahme von Thüringen vielleicht. Und zum Bundespersonalvertretungsgesetz, so wünschenswert eine Veränderung ist klar, in dieser Legislaturperiode gibt es keine Aktivitäten der Bundesregierung. Deshalb, was ist die Frage, was kann man auf der staatsvertraglichen Ebene tun? Und da ist derzeit unsere aktuelle Baustelle die Neuregelung des Staatsvertrages für das Deutschlandradio, wo wir gerade in diesen Tagen, praktisch parallel dazu laufen jetzt die Gespräche, versuchen dort das aktive und passive Wahlrecht für die Arbeitnehmerähnlichen im Staatsvertrag zu verankern. Letzter Punkt, ich habe jetzt immer sehr stark auf gesetzgeberische Aktivitäten hingewiesen. Und das ist auch klar, eine Gewerkschaft ist ein politischer Akteur. Wir verstehen uns als politische Gewerkschaft mit einem auch allgemeinen und gesellschaftspolitischen Anspruch. Aber als erstes ist Gewerkschaft natürlich Selbsthilfeorganisation. Und es gilt der Grundsatz, Mitglieder, Möglichkeiten, Macht. Und Macht auch realisiert dadurch, dass Tarifverträge durchgesetzt werden. Und das ist ein Feld, was sicherlich ja auch noch heute und morgen eine Rolle spielen wird. Da sehe ich als zentrales Thema für uns, dass das, was es aus meiner Sicht richtigerweise gibt an Umbau in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hin auf eine Digitalisierungsstrategie, dazu führt, dass Nutzungsrechte fair neu geregelt werden und am Ende die Digitalisierungsstrategie nicht dazu führt, dass es geringere Vergütungsaufkommen gibt, als das heute der Fall ist. Und das ist die zentrale Baustelle, die ich da sehe.
Danke. Frau Schweighöfer, freie Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Garanten der Rundfunkfreiheit oder billige Personalreserve? Welchen Impuls haben Sie aus den Niederlanden mitgebracht?
Ich würde sagen, wir sind beides. Und um beim Bild der tragenden Säulen zu bleiben, das ist ja ganz wunderschön. Ich hätte wünsche mir dann nur etwas mehr Denkmalschutz, weil es ist eben so, von uns wird maximaler Output erwartet und wir kriegen kaum Input. Die Weltreporter sind fast 50 freie Korrespondenten, die alle auch, fast alle die ARD bedienen. Viele sind frei, so wie ich. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ich bin, wie man sagen würde, gut im Geschäft, aber ich habe festgestellt, dass ich in den letzten Jahren wesentlich mehr für mein Geld arbeiten muss und eigentlich weniger verdiene unterm Strich. Also es ist sehr viel schwieriger geworden, das Niveau zu halten und manchmal, was ich dafür bekomme, kann manchmal zu Recht, kann man es als Hungerlohn bezeichnen. Da kriege ich einen Anruf in Den Haag, ob ich mal eben noch nach Groningen oder Maastricht würde für eine Straßenumfrage. Mache ich ja ganz gerne, aber nicht 220 Kilometer weiter weg. Das ist für Holländer eine Weltreise, ne? Wo ich dann 2 Tage beschäftigt bin und dann 150 Euro rausspringen. Also das ist schon schlimme Zustände sind das. Und ich finde, wenn wir tragende Säulen sind und wir sind Garanten wirklich für die Rund, wir leisten viel für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, an Reportagen, an Analysen. Wir sind die Experten vor Ort. Was uns dann manchmal auch ärgert, sind die Fallschirmjournalisten, die dann von Deutschland aus bei uns abgeworfen werden und uns dann bei den Sternstunden auch noch den Käse und die Butter ist eh schon weg vom Brot essen. Na, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist wirklich schwieriger geworden. Es ist auch nicht schön. Und es wäre manchmal ein bisschen mehr Anerkennung, auch durch Stütze von Deutschland aus. Es ist ja schon so manchmal, dass ich Kollegen in Deutschland an der Leitung habe, die sich nicht mal darüber bewusst sind, dass ich mein Telefon auch selber zahlen muss, mich am Telefon dann ewig warten lassen, obwohl es ein Auslandsgespräch ist. So ganz Kleinigkeiten sind Bewusstseinsprozess, ganz einfach. Also solche Sachen müssten besser werden und natürlich auch die Bezahlung. Und dann bei Übernahme könnte ich auch noch ein ellenlanges Lied singen. Wir bekommen wenig für die Übernahme, aber dann wird es sich wenigstens lohnen, dass wir ein paar Sachen doppelt machen oder leichter weiterverkaufen, weiterverwerten können. Aber neulich hatte ich ein Schlüsselerlebnis beim BR, da hatte ich was gemacht über eine Rembrandt-Ausstellung, habe zum Deutschlandradio gesagt, das könnt ihr dann übernehmen und dachte, okay, dann springt wenigstens noch was ab. Und hinterher stellt sich raus, dass die BR jetzt einen Vertrag hat, dass die das kostenfrei zur Verfügung stellen können, überall in der ARD. Naja, da fiel mir nur die Kinnlade runter. Da muss wirklich was passieren. Wir leisten viel. Ihr seid die anderen, ihr müsst sparen, ihr habt immer weniger fest, ihr seid immer mehr einerseits auf uns angewiesen, aber dann müsstet ihr andererseits auch besser für uns sorgen.
Über das Thema Übernahme strittlich. Über das Thema Übernahme/Synergie wird zu reden sein, auch später in der Runde noch. Zuerst noch Herr Galper, bitte.
Ja, also mich hat das Beispiel des freien Lageristen jetzt in der Tat massiv irritiert, weil das Bundesverfassungsgericht, als es diese Entscheidung, diese maßgebende getroffen hat, natürlich nicht an Lageristen gedacht hat, sondern überlegt hatte, okay, wie kriegen wir die Flexibilität beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hin, dass die halt reagieren können auf gewisse Erfordernisse, die da in der Welt draußen so passieren, weil die Welt hält sich halt nicht an erstens nicht unbedingt einen Sendeplan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zweitens auch nicht nach der aktuellen Personalstruktur, die da gerade bei ARD und ZDF ist. Das war ja der Grundgedanke, den das Verfassungsgericht geleitet hat und deswegen gab es diese Entscheidung. Und jetzt muss man dann ein paar Jahre weiterschauen, was ist aus dieser Entscheidung geworden? Und in der Tat, das, was das Verfassungsgericht intendiert hat, nämlich, dass man auch Sachgründen heraus Entscheidungen trifft, jetzt nehmen wir da Freie, die können da schneller reagieren, etc. pp., ist immer stärker aus dieser Sachentscheidung eine Finanzentscheidung geworden. Und das ist eigentlich nicht der Weg, den das Verfassungsgericht vorgezeichnet hat. So, deswegen ist es auch vollkommen richtig und nicht nur legitim, richtig, da zu sagen, okay, wir Freien, also ihr Freien, hab da eine andere Rolle, wir müssen uns da zusammentun, wir müssen das thematisieren. Das ist an ganz vielen Stellen schon passiert, beim RBB relativ spät jetzt auch und in einer anderen Art und Weise, nämlich mit dieser Sonderkonstruktion der freien Vertretung, die wir da staatsvertraglich geregelt haben. Das war hier in Berlin-Brandenburg ein harter Kampf. Ich glaube, eine der härtesten Rundfunkratssitzungen, so neben nach einer Intendantenwahl, von Länge und auch dem, was man da gehört hat, was da so an Aufeinandertreffen war. Aber auch im Parlament selbst ist das so gewesen, dass da von allen Parteien, habe ich zum Schluss gehört, wir hätten uns da auch mehr vorstellen können, als jetzt die staatsvertragliche Verankerung des freien Statuts, sondern eben auch Personalrat und Ähnliches. Haben wir dann einige anders abgestimmt. Das ist dann immer wieder ganz überraschend, weil eben, da ist man als Parlamentarier dann fast ein bisschen hilflos. Staatsverträge werden halt von den Senats- bzw. Staatskanzleien ausgehandelt und das Parlament kriegt die dann mal vorgelegt und wir können dann noch abnicken oder Nein sagen. Das kennen wir ja alle von den Staatsverträgen. Das ist beim Rundfunkgebührenstaatsvertrag nicht anders. Da übrigens nur als Information die Tendenz, die sich abzeichnet, diese Absenkung, ich glaube nicht, dass die kommt. Egal, was da die KEF formuliert, das, was ich da gespiegelt bekomme, rundherum aus dem Kreis, glaube ich, werden wir die Rundfunkbeiträge, wie sie jetzt haben, noch ein Weilchen beibehalten, weil das spielt ja, das kommen ja viele Punkte zueinander und in der Tat, die Ausfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine wesentliche Frage, eben auch für die Freien und die festen Freien. Zurück zum freien Lageristen. Ich glaube, an der Stelle ist es glasklar überdehnt. Der freie Lagerist sollte mal probieren oder mal vielleicht dann doch zu einem Anwalt gehen, das mal testen lassen, ob da nicht eine andere Lösung ins Hause steht. Und ich glaube, das macht beim freien Lageristen nicht Stopp. Ohne jetzt quasi zu sagen, wir sollten jetzt alle mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ihr solltet mal alle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dahin überprüfen, ob man sich da einklagen kann. Ich glaube, da braucht es ein Verhandeln und ein Aufeinanderachten und Schauen. Und das ist quasi auch die Hoffnung, die sich auch mit dem freien Statut jetzt verbindet, so wie wir es jetzt halt hier haben. Wir haben das jetzt seit 2 Jahren. Jetzt steht für den RBB da die Auswertung, die Evaluation an. Da wird man schauen, hat sich das bewährt? Wo hat sich das bewährt? Wo hat sich es eben gerade nicht bewährt? Wo ist das beim Hessischen Rundfunk zum Beispiel besser und anders? Und dann wird man entweder das in dieser Institution nochmal nachsteuern oder wenn man sagt, das war nichts, das war ein Schuss in den Ofen, da muss man, ich mutmaße nicht, dass das rauskommt, aber weil ich mache die Evolution ja nicht, da muss man halt nochmal grundsätzlicher nachsteuern, wenn man dann halt feststellt, das Freien Statut war jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Also, das ist ein Prozess, wir sind da auf dem Weg. Ich glaube, die Politik ist sensibilisiert, und zwar parteiübergreifend, wie weit sie den politischen Willen ausprägt, dann auch aus der Sensibilisierung Taten zu machen. Da will ich jetzt nur für meine Gruppierung sprechen, wo ich glaube, dass der Tatendrang da schon relativ stark vorhanden und auch wahrnehmbar ist. Vielleicht soweit fürs Erste. Ich bin gespannt, wo wir uns heute noch hin verirren.
Vielen Dank. Frau Notheiler, wenn Sie Frau Schweighöfer so zuhören, wie die Arbeitsbedingungen für freie Korrespondentinnen und Korrespondenten in der ARD sind, und Sie wissen ja auch um diese Übernahmeverträge, die sich entwickeln, spart sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Modell festfreier Mitarbeiter kaputt, wenn sowas auch wie finanzielle Unabhängigkeit irgendwann vielleicht fehlt?
Das wäre ganz schlecht, wenn wir uns das kaputt sparen würden, das mal vorneweg gesagt. Und zwar aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe. Ich glaube, dass die festfreien Mitarbeiter für uns ein ganz entscheidender Punkt sind. Und wir mit den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ganz wertvolle Bestandteile für unsere Programme haben. Deshalb sollten wir das ganz sicher nicht tun. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Sie sind vom Printwesen ins Paradies des Öffentlich-Rechtlichen gewandert. Ob es wirklich das Paradies ist, ja, ist mir schon klar. Das wissen wir dennoch, dass dieses Paradies auch an der einen oder anderen Stelle Löcher hat.
Oder bröckelt,
da sind wir beim Denkmalschutz, ob dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht manchmal Erneuerung besser täte als Denkmalschutz. Aber das ist eine andere Debatte, ich weiß, was Sie damit meinen. Ich glaube tatsächlich, dass wir da in einer Gratwanderung sind. Zum einen das, was Frau Schweighöfer angesprochen haben, den Punkt, kümmert euch mehr um uns. Und das ist eine Gratwanderung der Schutzbedürftigkeit und auch so Stichwort Fürsorgepflicht, die ich absolut auch sehe bei freien Mitarbeitern, vor allem bei festen Freien. Wir haben eine Verantwortung dafür und diesem Gedanken, aber diesem Freiheitsgedanken. Ihr seid eben freie Mitarbeiter und sorgt für euch, aber da müsst ihr, sorgt für euch selbst, aber da müssen sie auch für sich selbst sorgen können und in die Lage versetzt werden. Deshalb denke ich, müssen wir das sehr genau anschauen. Ich kenne jetzt den bewussten Übernahmevertrag des Bayerischen mit dem Deutschlandradio natürlich nicht. Wir müssen da, glaube ich, zu Regelungen kommen. Ich weiß das von uns, wahrscheinlich haben das die meisten anderen Sender auch, dass für ARD-Angebote, also wenn wir einzelne Beiträge machen, die wir in die ARD geben, mehr Honorar gezahlt wird, dass ein höheres Honorar gezahlt wird und dass es dann aber von allen ARD-Sendern freigenommen werden kann. Das heißt, wir haben einen Gerichtsprozess, der interessiert nicht nur in Berlin und Brandenburg mutmaßlich, sondern wir bieten ihn für alle an, dann kriegt aber der Reporter dafür mehr Geld. Das halte ich für eine Lösung, wie wir ohne auch in eine sehr mühsame Klein-Klein-Abrechnung mit jedem einzelnen Sender kommen können, wie wir dem Einzelnen etwas Gutes, oder ich hoffe, dass es was Gutes ist, wie wir zur Lösung kommen können. Und wenn wir zu Übernahmeverträgen zwischen den Sendern kommen, und bei Rembrandt läutet bei mir auch, das sind nicht 2:30, sondern wahrscheinlich 15 Minuten, eine halbe Stunde.
Nee, so viel war es jetzt nicht, aber
auch das muss man ja
angucken. Das prinzipiell, dass die das weggeben soll, ohne dass ich einen Cent sehe dann.
Wie gehen wir damit um? Das muss man sehr, sehr, sehr genau prüfen, ob man dann vielleicht zu anderen Honorarregelungen kommt. Ich finde, dass Übernahmeregelungen, Stichwort Synergien, sind aus unserer Sicht notwendig und sinnvoll zu sagen, wir müssen nicht 5-mal einen Beitrag von dieser Rembrandt-Ausstellung haben, sondern wenn wir einen guten haben, können den auch die einzelnen
Häuser senden. Wenn der dann gut bezahlt ist, genau, dann wird das wunderbar. Aber wenn ihr nur 10 Euro hochgeht, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Weil ARD-Angebot ist für uns ein Schreckensbild, bloß nicht. Ne?
Warum?
Weil, ja,
warum?
Dann machst du es einmal und dann können alle alles damit machen. Du kriegst überhaupt nichts mehr dafür.
Aber wenn das ordentlich
bezahlt ist? Wenn es ordentlich bezahlt ist, ist es was anderes. Aber bislang ist es der Tarif, den ich vom BR kriege, der sowieso sehr niedrig ist. Und die Tarife sind natürlich zum Teil auch... Es liegt am System, aber für Radio Bremen zu arbeiten oder für ein SR oder für ein BR, am besten ist immer noch WDR oder Deutschlandfunk oder Deutschlandradio. Das lohnt sich wenigstens noch ein bisschen.
Das ist ja auch eine Frage sozusagen der Solidarität unter den Anstalten, nicht wahr? Also die ARD-Sammel heißt doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die bestellende oder beauftragende Anstalt 200% Honorar beim Hörfunk bezahlt. Dafür dürfen es die anderen Anstalten auch nutzen. Dafür muss aber die bestellende Anstalt über das, was sie eigentlich budgetiert hat, hinaus bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, also sozusagen den anderen auch gezielt etwas zu gönnen. Und da ist es, also auch meine Erfahrung, oft schwierig, den Vorschlag zu machen, mach doch ein ARD-Sammel, mache ich einen Beitrag für alle. Und stattdessen funkt man alle Sender einzeln an. Das ist unterm Strich manchmal lohnenswert. Ja. Mit den Übernahmeverträgen geht es aber kaputt.
Für die ARD insgesamt ja,
aber für den einzelnen Sender, aber wiederum ist es... Ne,
also ich sehe das bei uns eher, und so machen wir das auch, so wird das bei uns gehandhabt, aber das ist ein klares Aktualitätsthema im Aktualitätsbereich mit dem ARD-Sammeln. Wir bieten das von uns aus an. Also wir sagen, wir glauben, Gerichtsprozess, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist XY ist so wichtig, der Maskenmann in Frankfurt oder welche Themen auch immer wir haben, ist so wichtig, das geben wir, das bieten wir als ARD-Sammel an und dann kann jeder sich bedienen daraus.
Ja, aber für uns ist es natürlich besser, wenn ich dann, wenn der NDR 2 Minuten will, sage ich prima, dann mache ich für den BR 3:30 und wenn ich ganz viel Glück habe von Deutschlandradio nochmal 4 Minuten. Das ist dann, ich habe es anrecherchiert und das kann ich dann ziemlich
das
leicht.
Das verstehe ich aus Korrespondentensicht gerne, aus Sendersicht. Und jetzt da müssen wir natürlich auch die Gesamtfinanzentwicklung des Senders haben. Wir müssen sehen, dass sie fair bezahlt werden. Wir müssen aber auch sehen, dass wir mit unseren Geldern sinnvoll umgehen. Ist der Gedanke, wir haben ein Thema, da gehen wir mutmaßlich von aus, dass das 6 Wellen mindestens beschäftigt oder 8, keine Ahnung. Und dann bieten wir ein ARD-Sammel an. Da sind dann auch noch Einzel-O-Töne mit drin oder ARD-Kurz, ARD-Lang. Sie kennen das alle viel besser als ich und geben das raus. Aber ich bin dabei, Ihnen zu sagen, das muss dann auch, das darf nicht nur 5 Euro obendrauf geben. Also das
und dann wäre es auch schön, wenn es nicht der Tarif vom jeweiligen, von der jeweiligen ARD-Anstalt wäre, weil wenn der SR das rausgibt oder der BR und es doppelt so viel, dann ist immer noch weniger als fürs Deutschland. Also da
aber da werden wir nicht von wegkommen, weil die einzelnen Häuser mit unterschiedlichen finanziellen Bedingungen ihre Programme gestalten müssen, weil wir unterschiedliche finanzielle Rahmenbedingungen haben. Und ich glaube nicht, dass wir prinzipiell den WDR-Tarif jetzt für alle Häuser verpflichtend
machen. Und einen festen Tarif für ein Sammelangebot, ein fester Tarif für 4 Minuten, 5, für 3:30, der dann wesentlich über den anderen liegt.
Na klar, bitte. So ist das gedacht hier.
Dann einhaken. Deutsche Welle, freien Sprecherin. Übrigens, HR, bei uns gibt's alles noch billiger. Wir sind 80% frei, zumindest in Berlin. Wir spielen 4 Sprachen, Deutsch, Spanisch, Französisch, Arabisch und sind die Visitenkarte der Bundesregierung und werden nicht anerkannt. Ich wollte aber nur ganz kurz mal, weil mich das auch ärgert wie Sie, was ich nicht verstehe und ich seit mittlerweile mit 51 Jahren, seit 20 Jahren höre, dass ich als Freiautorin oder Regie Verständnis für das Spargebaren der Sender haben muss. Das meinen Sie sicher nicht so, liebe Frau Programmdirektorin, aber ich verstehe nicht auch von den Gewerkschaften, warum es gerade für ARD-Haus, ein Mutterhaus, Honorarrahmen für die einzelnen Punkte gibt und dann gibt es einfach noch regionale Abrechnungen oder Honorare. Wo ist das Problem? Es gibt ein ARD-Mutterhaus, das, weil
es gibt kein ARD-Mutterhaus. Es gibt kein ARD-Mutterhaus.
Dann wäre es vielleicht, ich bin ja recht, sonst würde ich den Job als freien Vertreterin nicht machen, recht idealistisch, aber vielleicht kann man auch mal umdenken, weil bislang habe ich den Eindruck, dass auf Autorenebene Dinge ausgetragen werden, die nicht zum Produkt gehören.
Aber es haben alle Landesrundfunkanstalten und die Deutsche Welle nehme ich auch an, Deutschlandfunk, ZDF haben Verträge mit den Gewerkschaften, Tarifverträge. Und es gibt im Augenblick, so habe ich auch das bisher noch nie gehört, gar nicht das Ansinnen und auch kaum die Möglichkeit, einen gesamt-ARD-übergreifenden Tarifvertrag zu machen. Fragen wir mal die
Herr Zilian, dann Herr Wernicke, bitte.
Also sowas gibt es in der Tat nicht. Also, es gibt nicht das Mutterhaus ARD, leider. Dann könnten wir die WDR-Tarife nehmen und sagen, das sind die des Mutterhauses. Ich wäre da auch sehr dafür, aber so funktioniert es leider nicht. Jede Landesrundfunkanstalt macht halt eigene Honorartarifverträge. Wir sind im Moment beim HR da auch wieder dran. Und da liegt eigentlich jetzt auch die Krux. Ich bin seit 35 Jahren freier Mitarbeiter. Ich habe sehr die Entwicklung im HR und in anderen Rundfunkanstalten deutlich mitgekriegt und muss auch sagen, ich verdiene heute deutlich weniger, als ich noch vor 10, 15 Jahren verdient habe. Das liegt halt daran, dass auch immer mehr pauschaliert wird. Und da frage ich mich, wenn ein freier Mitarbeiter jetzt ständig als Pauschalist unterwegs ist, wo ist er eigentlich dann noch ein freier Mitarbeiter? Denn das widerspricht ja nun völlig dem Grundgedanken, der da mal dahinter stand, dass es freie Autoren sind oder Kommentatoren oder auch Moderatoren, die auch wechselnde Sender haben oder auch noch in anderen Medien auftreten. Hier ist man als Hörfunkreporter oder Hörfunkredakteur, Fernsehredakteur in Schichten. Und diese Schichten, da wird immer mehr reingepackt und jetzt versucht man auch noch andere Medien reinzupacken. Es gibt da nicht mehr den Hörfunkredakteur, es gibt auch nicht mehr den Fernsehredakteur, sondern es gibt den trimedialen Redakteur. Der soll mehr machen, aber möglichst auch noch durch neue Tarifverträge weniger verdienen. Und da sind wir Gewerkschaften gefordert, da zu gucken, was ist vergleichbare Arbeit, wie kann man Tarifverträge gestalten und das Ganze natürlich auch noch leider unter dem Blickwinkel, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst. Das ist nun leider mal so. Das kriegen wir halt auch immer mit, auch als Gewerkschaften und müssen auch als Gewerkschaften halt versuchen, mit Augenmaß aber Tarifverträge hinzukriegen, die möglichst noch unseren Interessen absolut auch dann irgendwie entsprechen. Und das ist in einer einzelnen Rundfunkanstalt schon schwer. Aber in der ARD sowas hinkriegen zu wollen, das halte ich für sehr illusorisch. Das wird nicht funktionieren. Also das muss in jeder Rundfunkanstalt immer wieder neu auf den Prüfstand bei den Tarifpartnern.
Schieben wir kurz eine Stimme von den Teilnehmern mit rein und dann Herr Wernicke, bitte.
Ja, der kann dann vielleicht auch gleich antworten. Also mein Name ist Michael Funken. Ich bin vom ZDF, bin dort im Personalrat, weil das geht bei uns als Freier. Und bin außerdem Betriebsgruppenvorsitzender einer Gewerkschaft, die jetzt hier so nicht auf dem Podium sitzt, nämlich die VHFF. Und ich war auch in mehreren Tarifverhandlungen, ich habe das Problem immer wieder erlebt. Wir haben eigentlich den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der wird natürlich mit Füßen getreten, was Freie betrifft, feste Freie oder die anderen. Weil aus diesem Grundsatz würde eigentlich folgen, wenn man das Gleiche tut, müsste man das Gleiche bekommen. Das tun jedenfalls beim ZDF die festen Freien wie ich aber nicht. Die kriegen nämlich weniger, weil die Bedingungen schlechter sind. Durchweg, ein paar kriegen mehr. Wenn wir das auf die richtig Freien, Freifreien, ich meine, man muss sich mal vorstellen, wovon reden wir hier? Frei, Freie, feste, Freie, was gibt es denn in dem? Feste, Festfreie oder was? Also jedenfalls, wenn wir das jetzt übertragen auf die Freifreien, die müssten richtig viel mehr kriegen und sie kriegen jedenfalls bei uns und nach dem, was ich höre, bei vielen ARD-Anstalten auch, richtig viel weniger. Das heißt, dieser alte gewerkschaftliche Grundsatz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird mit Füßen getreten, weil für die gleiche Arbeit wird weniger gezahlt. Und zu gleicher Arbeit muss man dann noch gleiche Vertragsbedingungen rechnen. Das ist das, was früher mal in den 70er Jahren richtig war, dass nämlich ein Freier mehr kriegte. Da gab es ja Freie, die wollten gar nicht festangestellt werden. Ja? Das ist ja lange vorbei. Das kriegt man heute noch immer vorgehalten. Ihr wolltet ja nicht. Also ich wollte nie nicht. Ja? Und das Problem, was wir haben, ist, die Freien müssten eigentlich einen sogenannten Risikozuschlag kriegen. Das wird auch immer behauptet, aber es wird nicht gemacht. Und jetzt komme ich zum Kern des Problems, wie ich es sehe, weil nämlich in vielen Tarifverhandlungen leider auch auf Seiten der Gewerkschaften, und zwar vielleicht aller, weiß ich nicht, jedenfalls der Großen oder vieler Großer, die Festangestellten den Ton angeben. Und dann wird das Geld verteilt und was für die Freien übrig bleibt, ist halt nicht so viel. Und wenn dann gespart wird, wo wird gespart? Hier wird gespart. Und dann haben wir genau dieses Problem. Und jetzt sehe ich schon den Kollegen vom DJV mit dem Kopf schütteln und der Herr Wernicke wird vielleicht auch was dazu sagen. Aber ich glaube, da muss man ran. Entweder muss man die fest anstellen, weil sie gar nicht frei sind. Wäre auch meine Linie. Fest muss fest sein. Gleicher Lohn, gleiche Arbeit, gleicher Vertrag. Da kann dann die KEF quietschen und schreien. Da bin ich gespannt, was die Politik dazu sagt. Es gibt tausende von Festanstellungen. Na dann mal ran. Oder man muss sagen, sie müssen mehr Geld kriegen, weil sie ein höheres Risiko haben. Dann schreit die KEF genauso. Na, sollen sie schreien, weil dann brauchen wir mehr Geld dafür. Also diese beiden Möglichkeiten sehe ich eigentlich nur. Und sonst ist es einfach ungerecht.
Herr Wernicke, unterschiedliche Lohn für die gleiche Arbeit ist eigentlich Stoff für so ein AD-Politmagazin. Jetzt diskutieren wir es hier. Aus Ihrer Sicht, was läuft möglicherweise schief und fühlen sich Tarifpartner letztlich machtlos? Fühlen sich Gewerkschaften da machtlos oder haben Sie eine Idee, wie Sie das hinbekommen können?
Für unsere beiden Gewerkschaften kann ich sagen, dass wir sicherlich nicht machtlos sind und auch die Gewerkschaften sind, die einen Beitrag dazu leisten, im gesellschaftlichen Diskurs für eine ausreichende Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu streiten, in großen Bündniszusammenhängen. Aber Tarifverträge sind immer Ausdruck von Machtverhältnissen. Und die Machtverhältnisse sind in den Anstalten unterschiedlich. Und auch die Möglichkeit, Macht zu entfalten zwischen den verschiedenen beschäftigten Gruppen unterscheidet sich. Insofern gibt es diese Ungerechtigkeit, aber nur durch den Aufbau von Mächtigkeit kann man die Ungerechtigkeit überwinden. Ich würde gerne was sagen zur Frage des ARD-Tarifvertrages. Natürlich gibt es auf der Ebene der ARD zwischen den Gewerkschaften, zwischen uns beiden und der ARD Gespräche. Aber letztendlich einen Tarifvertrag durchsetzen und rechtsverbindlich machen können wir nur mit einem rechtsverbindlichen Partner. Und das ist nicht die ARD, sondern das sind die Landesrundfunkanstalten oder das ist das ZDF, die Deutschlandwelle oder das Deutschlandradio. Und die Tarifverträge sind in der Tat unterschiedlich in den ARD-Anstalten und zwar nicht nur für den Bereich der Arbeitnehmerähnlichen, sondern auch sehr unterschiedlich für den Bereich der Festen, was zu tun hat mit unterschiedlichen Finanzsituationen, aber auch mit unterschiedlicher gewerkschaftlicher Mächtigkeit in den Häusern. Und je mächtiger wir sind, desto mehr können wir auch durchsetzen. Und dass wir Dinge durchsetzen können, haben wir, glaube ich, das wird ja nochmal Thema in einem Panel sein, zuletzt bewiesen bei der Auseinandersetzung Gagisten in Bayern. Zwei Punkte sind mir wichtig. Ich sehe es in der Tat so, dass es in einem großen Umfang mittlerweile atypische Beschäftigungsverhältnisse in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt, die schlicht und ergreifend aus der Perspektive entstanden sind, Kosten zu senken oder ich selbst bin seit vielen Jahren Mitglied des ZDF-Fernsehrates, auch aus der Perspektive gegenüber der Politik, Personalkosten in Sachkosten umzuwandeln, weil das in den Verwaltungsräten deutlich anschlussfähiger ist. Und dieser Missbrauch muss beendet werden und es ist dann auch nicht nur eine tarifliche, sondern eine rechtliche Geschichte. Und last but not least, mein Eindruck ist, dass die freien Kolleginnen und Kollegen in unseren Tarifgremien entscheidende Stimme haben. Und wir haben auch deutlich mehr Mitgliederzuwächse bei freien Kolleginnen und Kollegen als bei Festangestellten. Allein deshalb ist das Bild so, dass ich das am Verhandlungstisch so sehe.
Der Dramaturgie wegen, erst Herr Zilian, dann Frau Notelle, bitte.
Ja, der Dramaturgie wegen. Nochmal zu dem Problem gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das lässt sich ganz schwer nur über Tarifverträge regeln. Also wir haben jetzt einen Tarifabschluss für die freien Mitarbeiter gemacht, der über dem Tarifabschluss der Festangestellten liegt. Das hört sich erstmal gut an und wir sind auch sehr stolz drauf. Aber deswegen ist immer noch nicht gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Da müssen wir halt anders ran. Auf der anderen Seite muss ich auch recht geben, dass es bestimmte Tätigkeiten im Rundfunk gibt, die einfach keine freie Mitarbeit sind, sondern das ist halt über Jahre gewachsen, Jahrzehnte gewachsen und man macht es heute noch. Und nicht nur beim Hessischen Rundfunk, sondern auch bei vielen anderen Anstalten geht jetzt die Angst um. Und zwar nicht bei den freien Mitarbeitern, sondern bei der Geschäftsleitung. Wer klagt sich denn als Erster ein? Sind es die Cutter oder sind es vielleicht die Bildmischer oder sind es die Kameraleute oder wer geht denn zuerst zum Kadi? Diese Angst geht natürlich um. Aber was die sonstige freie Mitarbeit, also die wirkliche redaktionelle freie Mitarbeit anbelangt, selbst da gibt es viele, die eigentlich gar nicht frei sein sollten oder dürften. Aber hier müssen wir halt in den Anstalten, und das haben wir auch gemacht, Herr Wernicke hat es ja schon gesagt, wir versuchen da möglichst viel bei den Anstalten auch durchzusetzen. Da kommt es darauf an, was man für andere Tarifverträge macht. Also nicht Honorar- oder Gehaltstarifverträge, sondern Schutztarifverträge, die es in einigen Anstalten gibt und in anderen Anstalten eben nicht gibt. Dass der freie Mitarbeiter nicht von jetzt auf gleich einfach auf die Straße gesetzt werden kann. Dass es bestimmte Ankündigungsfristen gibt. Dass es auch einen Schutz im Alter gibt. All das kann man mit Tarifverträgen durchsetzen. Das ist ein hartes Geschäft, was wir in den verschiedenen Anstalten machen. Aber wir machen es. Es gelingt nicht in jeder Anstalt, aber auch, das hat Herr Wernicke auch gesagt, man kann als Gewerkschaft immer nur so stark handeln, wie man auch Rückhalt hat, also Mitglieder, die da mitziehen. Und das ist leider auch nicht immer der Fall.
Frau Notheiler, der grundsätzliche Vorwurf bei all diesen Debatten jetzt auch hier ist ja letztlich, da ist eine Zweiklassengesellschaft, obwohl da ähnlich gearbeitet wird, teilweise gleiche Tätigkeiten genommen werden. Wie sehr ist denn seit 82, seit diesem Grundsatzurteil, die Sache ausgeartet?
Also wir haben ja erstmal zwei unterschiedliche Formen der Mitarbeit. Deshalb wird es auch immer, egal wie wir es sehen, zwei verschiedene Arten des Umgangs damit geben. Das ist ja so gewollt. Wir haben es ganz zu Beginn gehabt mit dem Gedanken der Pressefreiheit. Es ist zumindest von dem einen oder anderen freien Mitarbeiter so gewollt. Ich würde auch nicht jedem sagen, ihr wollt ja nicht fest. Nee, das war der Kollege vom ZDF, der das gesagt hat. Will ja niemand fest angestellt werden. Dafür kriegen wir auch alle viel zu viel mit, wer alles gerne fest angestellt werden möchte. Deshalb prinzipiell zählt das natürlich nicht. Ich kenne aber immer noch Menschen, die gerne als freie Autoren für verschiedene Medien dann auch unterwegs sind. Aber es gibt diese zwei verschiedenen Zugangswege. Das wird so sein und aus meiner Sicht wird das auch so bleiben und ist das auch sinnvoll. Das heißt aber nicht, dass die einen ganz schlecht und die anderen hervorragend bezahlt werden dürfen. Und ich habe zugegebenermaßen natürlich mehr den Blick auf das, was wir im RBB für Regelungen haben. Wir haben solche von Ihnen angesprochene Schutzverträge mit Ankündigungsfristen und. Und ich weiß das auch aus vielen anderen Häusern. Ob das in allen Häusern so ist, habe ich nicht den Überblick. Das gibt es und wir sind immer in Verhandlungen. Kann man irgendwo noch was bessern? Wie kriegen wir anderes hin? Der andere Punkt ist der des Stellenabbaus. Und da ist der RBB natürlich ein Beispiel dadurch, dass wir eine Zwei-Länder-Anstalt sind und eine Fusion hinter uns haben. Da haben wir einen massiven Abbau, also für unsere Verhältnisse einen sehr, sehr starken Abbau. Ich glaube, inzwischen sind wir bei 400 Stellen, die wir abgebaut haben, hinter uns. Und das heißt auch im Programm, dass wir lange, lange, lange nur weniger nachbesetzt haben. Und dadurch viele Menschen frei beschäftigt haben, weil die Aufgaben ja weiter anfallen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz, ganz viel weniger Programm machen würden. Und das war ein Punkt, der da mit reingekommen ist und wo wir jetzt auch sehr genau schauen und sagen, brauchen wir aber wieder feste Stellen? Müssen wir da was einrichten? Brauchen wir da etwas? Und wie können wir damit umgehen, um bestimmte Positionen auch wieder fest zu besetzen? Was muss fest sein? Was ist aus unserer Sicht auch richtig und wichtig? Und wo arbeiten wir gerne mit Freien? Wo funktioniert das auch gut? Das ist ein Punkt, mit dem wir uns gerade beschäftigen und auseinandersetzen. Und ein weiteres Thema wurde auch angesprochen, wollte ich noch einen Satz zu sagen. Die multimedialen Redakteure, ja, gibt es wahrscheinlich in allen Häusern inzwischen. Jeder, der damit arbeitet, weiß auch, es gibt nur sehr selten die eierlegenden Wollmilchsäue, sondern es gibt immer Menschen, die besonders gut Radio, besonders gut Fernsehen, besonders gut online können oder besonders gut moderieren, besonders gut live, besonders gut Bildgeschichten erzählen, wissen wir alles. Dennoch haben wir mehr Anforderungen und auch das ist ein schwieriger Weg, da zu einer gerechten und richtigen Bezahlung zu bekommen. Aus Tradition heraus bekommt ein Fernsehnachrichtenredakteur, zumindest bei uns im Haus, wahrscheinlich in den meisten mehr Geld als ein Radionachrichtenredakteur, der rein Nachrichten schreibt. Ich meine jetzt nicht Präsentation vor der Kamera oder das sind nochmal andere Dinge. Den richtigen Sinn dahinter kann mir noch keiner erklären. Trotzdem können wir, das ist jetzt unser Punkt aus Sicht unserer der Geschäftsleitung bei uns, wir können nicht plötzlich allen Nachrichtenredakteuren den Fernsehsatz zahlen. Dann kommen wir nicht mehr hin, dann funktioniert das nicht mehr. Also sitzen wir in Verhandlungen und gucken, wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir zu einer fairen Bezahlung der Nachrichtenredakteure?
Punkt. Es gibt also Honorargefälle innerhalb der Sender, es gibt Honorargefälle unter den Sendern sozusagen. Herr Gelper, wenn wir über die Positionierung auch der freien Mitarbeiter sprechen, wie sie wahrgenommen werden, auch politisch. Vor zwei Tagen hat die Intendantin des RBB auf der ARD-Pressekonferenz ein bisschen was gesagt zur wirtschaftlichen Entwicklung. Unter anderem, klar, nach der Fusion gab es zu wenig Kohle, zu viele Leute, hat sie gesagt. Man habe 300 Stellen abgebaut und sie war ganz stolz zu ergänzen, ohne betriebsbedingte Kündigungen. Da ging es immer nur um die festen Mitarbeiter. Die freien Mitarbeiter finden in aller Regel draußen keine Erwähnung, wenn Intendanten sich äußern. Es sei denn, sie werden gezielt danach gefragt. Wie prominent, sage ich mal, sind freie Mitarbeiter Thema im Rundfunkrat? Können Sie so ein bisschen aus den Sitzungen erzählen, die ja eigentlich öffentlich sind?
Ja, jeder ist eingeladen. Ich glaube, für den RBB-Rundfunkrat was sagen zu können, für die anderen Rundfunkräte, auch wenn die wahrscheinlich auch öffentlich sind, kann ich nichts sagen, weil ich da zumindest nicht dabei bin. Bei uns ist dieses Thema schon präsent. Wir fragen da auch regelmäßig nach, was das jetzt für die Auswirkungen hat. Letztes Beispiel Funkhaus Europa. Da hab ich explizit in meiner Position nachgefragt, was denn das konkret heißt jetzt für den RBB. Auch wenn der RBB ja da nicht die Hauptrolle spielt, sage ich mal. Aber natürlich ist es immer die Frage, wie offen wird damit umgegangen? Und ich glaube, ein Punkt ist, wenn man solche Anstrengungen tätigen muss, wir nehmen jetzt mal den Fall an, das wäre gesetzt, ja, da kann man auch immer drüber streiten, dann ist die Frage, wie kommt man dann zu der oder der Lösung? Und da ist für mich dann schon die Frage, wenn man einen Personalrat hat, wo Feste und Freie drinnen sitzen und man dort das dann Intendanz und eben Personalvertretung bespricht, ist das wahrscheinlich ein anderes Setting, als wenn man das einmal Intendanz mit Personalvertretung Personalrat bespricht und ein anderes Mal Intendanz und Freienvertretung. Ich glaube, gerade dieses Miteinander, da ist ganz viel, also da entsteht Verständnis. Und zwar allseitig. Das kann dann trotzdem zu harten Lösungen kommen. Ja, das will ich gar nicht bestreiten, weil mitunter ist die Anstrengung, die da zu leisten ist, eben auch so, dass da ungünstige Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber wenn man dann weiß, warum der Grund ist und alle daran mitgearbeitet haben, vielleicht die optimalsten oder den schlechtesten Lösungen herauszukitzeln, dann glaube ich, ist das was für das Betriebsklima ganz wichtig ist. Dann fragt auch ein Rundfunkrat wahrscheinlich nochmal nach, aber die Lösungen, die da präsentiert werden, sind wahrscheinlich überzeugender und weniger angreifbar und. Dadurch wird da noch kein Sonnenblumenfeld daraus, aber ich sag mal so, das Gras sieht zumindest grüner aus. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich wie immer eine Geldfrage, wie viel Geld ist im Pott drinne und da wird man auch, natürlich kommt man da immer wieder zu der Frage, was sind die Sachmittel und die Personalmittel. Ich finde es übrigens immer schwierig, Personen unter Sachmittel zu subsumieren, aber das ist vielleicht auch bloß eine Feeling-Frage. Am Ende des Tages, glaube ich, der Rundfunkrat wird immer ein beobachtendes Gremium sein, die fragen auch nach. Allerdings sind wir natürlich ein reagierendes Gremium. Ne? Das heißt, wir hören uns die Geschäftsberichte an, wir diskutieren darüber, wir geben Linien vor. Bei den einzelnen Entscheidungen, die von der Intendanz und dem Personalrat oder der Intendanz und der Freien Vertretung oder beim Hessischen Rundfunk halt nur Intendanz und Personalrat ausgearbeitet werden, da ist der Rundfunkrat nicht dabei. Also das, da, glaube ich, sieht man da zu viel Kraft im Rundfunkrat. Es sei denn, was ja bei uns im RBE schon der Fall ist, dass wir sehr, sehr gut informiert werden als Rundfunkrat und dann natürlich die Hebel ein bisschen besser kennen, um da Intendanz und Geschäftsleitung ein bisschen zu ärgern.
Kurze Nachfrage noch, bevor wir hier wieder Stimmen reinholen. Sie sind ein reagierendes Gremium, aber Sie sind ja letztlich auch das kontrollierende Gremium. Wenn Sie den Blick haben auf die Geschäftsleitung, jetzt konkret des RBBs, was Sie jetzt auch haben, im Rahmen der Möglichkeiten, die Geschäftsleitung hat, gesetzlich, medienpolitisch, tut sie das, was getan werden kann, um freie Mitarbeiter ordentlich abzusichern, um das auch nicht ausarten zu lassen, dass Tätigkeiten, die eigentlich Feste machen sollten, von Freien gemacht werden? Oder bedarf es aus Ihrer Sicht tatsächlich sowas wie einer Gesetzesänderung, um freie Mitarbeiter auch besser absichern zu können?
Das ist eine leichte Frage, die Antwort ist etwas komplizierter. Ich beginne mal so, beim RBB ist mir kein freier Lagerist bekannt. Also diese Fehlentwicklung haben wir hier nicht. Aber ich glaube, dass in dem einen oder anderen Bereich durchaus hart diskutiert werden kann, ob das noch eine freie Tätigkeit ist oder nicht schon eine feste sein müsste. Ich glaube, die Diskussion wird nicht nur im Rundfunkrat von Rundfunkratsmitgliedern geführt, sondern die ist auch in der Geschäftsleitung wohl bekannt. Vielleicht muss man da irgendwann mal dahin kommen, quasi das Thema ganzheitlich aufzurollen und zu sagen, okay, an diesen drei Stellen müssen wir dann wirklich mal nachjustieren, weil ganz ehrlich, Klagen will ich als RBB eigentlich nicht bekommen und dann gezwungen werden, sondern ich will da eigentlich vorausschauend oder vorangehend diese Probleme angehen und dann eben auch lösen. Wiewohl da das Spannungsfeld uns allen bewusst ist. Ne? Also es wird jetzt nicht die Intendanz, auch die kommende Intendanz nicht, wird nicht hingehen und sagen, ich mache das jetzt mal einfach so, wir sammeln die jetzt alle ein und dann haben wir das Problem noch gelöst. So wird das wohl nicht kommen. Aber das ein bisschen grundsätzlicher abzuarbeiten ist schon notwendig. Zum Thema gesetzliche Grundlage, da muss ich nochmal das Plädoyer für brechen oder halten. Ich finde es grundsätzlich günstiger, wenn alle Personen oder alle Parteien an einem Tisch sitzen und es nicht zwei Tische gibt. Und ich glaube, dass das eben auch, da hat der RBB und auch der Rundfunkrat ja keine Schuld dran, sondern das in der Tat haben die beiden Parlamente oder aus meiner Perspektive eher die Staatskanzleien verbockt. Ich glaube, das braucht eine andere staatsvertragliche Grundlage, damit man eben zu diesem gemeinsamen Tisch kommen kann. Das kann man jetzt alles heilen ein Stück weit, ja, durch gute Zusammenarbeit, aber der Grundkonflikt liegt in der Tat im Regularium.
Wir reden gleich nochmal über die Praxis, vielleicht nochmal zwei Stimmen von außen, drei.
Dann fangen wir da drüben an und gehen hier einmal rum und sammeln vielleicht einmal kurz die drei Stimmen.
Mein Name ist Stefan Tiavorabun, ich bin fester freier Mitarbeiter beim SWR, als Reporter, als Redakteur, als Filmautor und Regisseur und auch als freigestellter Personalrat zu 50%. Also das geht auch alles zusammen beim SWR. Wir haben, jetzt ist leider der Kollege draußen, ich hätte gerne eine Geschichte noch korrigiert. Wir haben beim SWR ein relativ hohes Honorarniveau und ein relativ hohes Maß an sozialer Absicherung. Und das nicht trotz der Gewerkschaften Verdi und DJV, sondern hauptsächlich, man könnte es fast sagen, fast ausschließlich deswegen. Also so rum wird ein Schuh draus. Nur um das nochmal klarzustellen, wo hier die Machtverhältnisse sind und wie hier was erreicht werden kann. Und es ist keineswegs so, dass es hier eine Desolidarisierung der Festangestellten geben würde. Das ist eine Mehr, was kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Zweiklassengesellschaft gibt es natürlich auch. Die Frage ist, wie weit sind die Klassen auseinander? Und wenn man sich anguckt, dass wir gerade zum Mai im SWR wieder zwei feste freie Sekretärinnen bekommen, einen Mitarbeiter in der strategischen Unternehmenskommunikation in der Intendanz. Da kann man sich dann fragen, was hat das mit dem programmlichen Abwechslungsbedürfnis zu tun? Rein gar nichts. Das ist einfach, da wird halt einmal nach Kassenlage und zum zweiten Mal nach politischer Vorgabe entschieden. Wir haben die Planstellen nicht, also werden die Leute halt so angestellt. Das heißt, das hat nichts mehr mit dem Rundfunkurteil zu tun, sondern da wird sich einfach dieses Beschäftigungsverhältnisses bedient, um sich innerhalb des sozusagen anscheinend gegebenen Rahmens eben zu verhalten, die notwendige Arbeit zu erledigen und eben nicht gegenüber der KEF, nicht gegenüber der Politik zu sagen, das geht so nicht. Nein, das wird dann halt einfach gemacht. Und ich denke, das ist ein Fehler.
Also die berühmte Milchmädchenrechnung hin und her verschieben von Personal. Genau. Wir reden sicher gleich auch nochmal über das
Modell. Und vielleicht ein Punkt noch weiter, das sind ja Nicht-Programmgestaltende. Wir unterscheiden ja zwischen Nicht-Programmgestaltenden. Durch die Unterscheidung wird ja schon klar, die Unterscheidung gibt es ja schon. Nicht-Programmgestaltende, feste, freie und Programmgestaltende. Nicht-Programmgestaltende dürfte es gar nicht geben. Das ist eigentlich auch klar, jedem, der sich damit beschäftigt. Sie werden trotzdem beschäftigt und angestellt, bloß eben nicht festangestellt. Und das Zweite ist, dass sich durch die, und das ist die Perspektive für die Zukunft, die ich sehe, wir werden immer stärker multimedial arbeiten. Wir werden immer stärker sozusagen dann die Werke mehrfach verwerten, was Sie gesagt haben. Und zwar nicht nur im Hörfunk, sondern auch quer durch die Medien. So, und das ist das auch, wovon die Geschäftsleitungen natürlich sprechen, wovon ihre Pläne handeln. Und das heißt, wir gehen immer weiter von der Stück- und werkbezogenen Honorierung zu einer zeitbezogenen Honorierung. Das heißt, ich nähere mich immer weiter dem Festangestellten an. Und da stellt sich dann tatsächlich auch die Frage irgendwann, wo ist das noch sinnvoll? Und wir verhandeln das als letztes noch beim SWR über eine Annäherung an diesen Status des Festangestellten. Aber das ist natürlich noch nicht die Festanstellung, um eben diese beiden Elemente, um die es da geht, das eine ist die Honorarhöhe und das andere ist die Absicherung, um die beide in Richtung Festanstellung zu ziehen.
Hier regte sich schon auf dem Podium, ich würde das gerne kurz tatsächlich in Anführungszeichen abarbeiten. Mich interessiert der Blick aus der Praxis erstmal, Frau Schweighöfer.
Ich wollte mal sagen, multimedial, ganz klar, aber auch Multitasking. Wenn ich die Entwicklung sehe von uns Freien draußen an der Front, wie ich es gerne nenne, die Auslandskorrespondenten, wir sind jetzt Mädchen für alles geworden. Ich bin zum einen die rasende Reporterin, die überall sofort vor Ort sein muss. Mache ich ja gerne, es macht auch den Kick meines Lebens aus ein bisschen. Aber Reisekosten ist bei aktuellen Sachen, kriege ich nicht. Nur bei den Ausnahmefällen, wenn es wirklich aufwendig ist, kriege ich die Reisekosten erstattet. Ansonsten muss ich das selber gucken, wie ich das regle. Also rasender Reporter, dann bin ich Tontechniker geworden. Früher bin ich ins Studio gelaufen mit dem Techniker. War eigentlich auch noch nett, ein bisschen Kontakt. Jetzt hänge ich alleine vom Computer. Mach das selber. Ist auch schön kreativ. Prima. Nummer 4, Online-Text muss ich auch noch machen. Und Fotograf bin ich dann auch noch. Ne? Den muss ich auch noch liefern.
Wie viel Zulage gibt's dafür?
Wenig. Also, glaube ich, ja, Eigenproduktionszuschlag gibt's wenigstens. Es gibt auch für ein Foto 10 Euro oder sowas oder für online, ne? Aber du bist, also ihr kriegt das Gesamtpaket 4 für 1, so ungefähr, zum Preis von 1, ne? Weil unser Aufgabenbereich, unsere Funktionen sind immer mehr geworden. Ich bin nicht bloß der Schreiber oder der Radioreporter, sondern eben auch der Techniker und der Fotograf und der Online-Mensch.
Herr Zilian.
Also da gibt's ganz viel zu sagen. Also draußen versteht ja sowieso oft überhaupt keiner mehr die Welt. Wenn ich sage, für das Finanzamt bin ich ein Festangestellter, ich muss das nämlich versteuern aus nicht selbstständiger Arbeit als freier Mitarbeiter. Ich bin sozialversicherungspflichtig und nur ich bin aber kein Arbeitnehmer. Also draußen versteht's niemand. Das verstehen auch nur Arbeitsrechtler, weil die ihre eigenen Kriterien da gebacken haben. Aber eigentlich in ganz, ganz vielen Positionen ist der freie Mitarbeiter kein freier Mitarbeiter. Und eigentlich gibt's da auch gar nicht zu wählen, bin ich jetzt frei oder bin ich nicht frei? Denn entweder man ist fest oder es ist eine feste Tätigkeit oder es ist eine freie. Dazwischen gibt's ganz wenig eigentlich. In den Rundfunkanstalten natürlich trotzdem ganz viel. Auf der anderen Seite, wir erleben es gerade im Hessischen Rundfunk, da haben die Cutter sich gerührt, natürlich auch aus ganz bestimmten Gründen, weil es da ja nun auch schon Urteile dazu gibt. Und nun hat der Sender versucht, okay, wir gucken mal, Festanstellung. Das ist dann aber streckenweise der Gedanke einer befristeten Beschäftigung oder auch nicht einer vollen Stelle, sondern da wird halt geguckt, wie viel hat denn der im Jahr hier so gearbeitet und dann kriegt er halt eine 50% Stelle. Mit dem Nachteil, dass er in einer anderen ARD-Anstalt dann immer gescheit arbeiten kann, weil er dann nur noch ein Haushonorar kriegt. Also überlegt jetzt auch der eine oder andere, der sich einklagen könnte, ja, will ich das überhaupt? Und das ist nicht nur bei Cuttern der Fall, das ist natürlich auch bei Redakteuren, bei Reportern oder bei anderen der Fall. Das muss halt jeder dann auch individuell für sich überlegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, deswegen muss ich da ein bisschen widersprechen, Urteile will ich nicht. Was wäre denn, wenn der Hessische Rundfunk, der RBB oder der WDR, SWR sagt, machen wir. Wir stellen jetzt alle fest ein, wo wir so halbwegs der Überzeugung sind, das wäre Festanstellung. Würde ich gerne mal sehen, wie die KEF reagiert, wenn die Rundfunkanstalten jetzt plötzlich 200, 300 Stellen aufbauen, statt abzubauen.
Wir schauen mal, was der Bayerische Rundfunk mit den Gagisten
macht. Ja, jetzt. Eben. Also. Man kann natürlich sagen, ja, dann soll doch mal einer klagen und dann können wir der KEF sagen, können wir ja nichts dafür. Haben ja die Gerichte so gemacht. Also auf den Gedanken nun völlig zu verzichten, ob man da klagen möchte oder nicht klagen möchte, aber es ist wirklich ein sehr individuelles Geschehen. Aber eins muss ich jetzt ganz kurz dann auch noch, weil in allen Sendern ist es eigentlich so, dass auch ungerechte Honorare gezahlt werden zwischen Hörfunk, zwischen Fernsehen und jetzt auch zwischen Online oder zwischen Jugendwelle und älterer Welle. Und Sie haben gesagt, das kann man gar nicht so angleichen. Man kann das angleichen. Wir
arbeiten dran, habe ich gesagt. Aber man kann sich einfach nach oben angleichen.
Ja, dann ging es ganz schnell. Wir arbeiten da auch dran. Man kann das nämlich machen, indem man bestimmte Volumen aus den Honorartariferhöhungen nimmt, um bestimmte Gerechtigkeiten herzustellen. Das haben wir im HR gemacht. Da haben wir natürlich erstmal die freien Mitarbeiter gefragt, ob sie damit einverstanden sind, und haben einen bestimmten Prozentsatz der Honorartariferhöhung dazu genutzt, um andere anzuheben auf das Niveau, das eigentlich sein müsste. Also man kann auch innerhalb der Rundfunkanstalten Gerechtigkeit herstellen, aber das ist ein solidarischer Prozess auch unter den freien Mitarbeitern.
Ja, nur ganz schnell dazu, ja, da sind wir auch dran. Das ist nur nicht von heute auf morgen gemacht, weil solche Tarifverhandlungen lange dauern. Weil wir natürlich insgesamt, ich sitze auch gar nicht mit drin, deshalb kann ich das hier mit Blick von außen darauf sagen, weil ich natürlich immer nur sozusagen peripher dann damit befasst bin. Aber sagen, man muss immer schauen, welche Pakete packen wir wo an, wem muten wir was wozu, wie gehen die Freien damit um. Aber es steht auf der Agenda. Es ist eben nur nicht, das war meine Aussage, so leicht zu sagen, dann wären wir ganz schnell durch. Wir heben es jeweils auf den höchsten Satz an. Dann wären wir schnell durch, kriegen wir leider nicht hin. Und noch einen ganz kurzen Satz. Auch feste Reporter, feste Korrespondenten sind inzwischen in diesen Zusatzaufgaben unterwegs. Sie machen Fotos, sie berichten für online, sind ihr eigener Tontechniker und. Also das unterscheidet nicht so sehr feste und freie. Das ist die Weiterentwicklung des Berufsbilds. Aber die Zahlung dafür, meine ich. Ja. Ist auch bei den Festen jetzt nicht verdoppelt und verdreifacht worden.
Aber da ist die Mehrarbeit, wird ja über Überstunden abgegolten in der Regel. Das ist ja oft auch noch eine Schwierigkeit. Nehmen wir vielleicht kurz noch die zwei Stimmen mit rein, bitte.
Ja, mein Name ist Christian, ich bin Mitglied bei der Lebenshilfe. Wollte mal fragen, Geh- und Behindertervertretung arbeitet, wird sehr dringend in öffentliche Rundfunkanstalten auch Behindertervertretung. Die kommen überhaupt nicht vor. Und Behinderte brauchen unbedingt auch eine Fernsehsendung und Gebärdensprache brauchen wir. Das kommt überhaupt nicht in öffentliche Fernsehsender vor.
Frau Notteiler reagiert gerne darauf.
Ja, wir haben eine Sendung, die sich um das Thema, zwei Sendungen um das Thema Menschen mit Behinderung kümmert im Fernsehen. Das eine ist die Sendung Selbstbestimmt und das andere ist die Sendung Sehen statt Hören. Die eine macht der Mitteldeutsche Rundfunk federführend selbstbestimmt und Sehen statt Hören macht der Bayerische Rundfunk. Kann man immer sagen, ist nicht genug, ist ein Thema. Und um das Thema Gebärdensprache sind, glaube ich, alle Landesrundfunkanstalten, wir auch, die ARD für Tagesschau, Tagesthemen auch im Gespräch mit den Behindertenverbänden, gerade im Zuge der Digitalisierung. Wie können wir das machen? Zuschaltbar, nicht zuschaltbar? Wie können wir damit umgehen? Wahrscheinlich ist auch da das Thema, dass das seine Zeit braucht. Was wir in den vergangenen Jahren sehr gemacht haben, ist der Zuwachs an Untertitelung, an Live-Untertitelung für alle Sendungen und. Das haben wir
das
gemacht.
Das ist ja fast ein Stichwort. Geschäftsmodell in Potsdam, nicht wahr? Beim Playout-Center. Sie machen das ja für den SWR, für den ZDF zum Teil, genau, fürs ZDF genau. Zum Teil,
genau. Genau, barrierefreier Zugang als ein wichtiges Thema.
Ja. Kommen wir zu den Festfreien zurück. Der Kollege vom JVBB, bitte.
Das ist nett, aber ich bin nicht mehr beim JVBB aktiv. Ich habe kein Mandat.
Was man so lernt.
Ich war aber lange für den JVBB aktiv. Mein Name ist Thomas Franke vom Büro Texte und Töne. Zurzeit berichte ich aus Moskau, bin Mitglied im Weltreporternetz, mache seit 26 Jahren Radio als Freier, mit voller Überzeugung frei. Und sehe mit Schrecken Dinge, die auch hier angesprochen wurden, die mit Qualität zu tun haben. Noch lohnt es für den Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten, für Privatfunk kommt überhaupt nicht in Frage, leider, eben wegen der Qualität. Nur die Qualität leidet und die Qualität wird immer marginaler und das hat mit Geld zu tun. Und da erschreckt mich das ein bisschen, wenn ich Programmverantwortliche höre, nicht nur die, die hier sind, sondern auch andere Leute, die in der Lage sind, Budgets für Redaktionen zu vergeben oder auch um Geld zu kämpfen, Geld einzufordern. Es scheint so zu sein, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass journalistische Leistung von Freien Geld kostet. Da möchte ich das aufgreifen, was Kerstin Schweighöfer eben gesagt hat. Wir machen Ton, da sparen die Sender wahnsinnig viel Geld, weil sie keine Tontechniker mehr einstellen. Wir machen Bilder für 10 Euro, teilweise für Umme. Kannst ja froh sein, ist ein Foto von dir auf der Website. Das macht mehr Werbung für deine Sendung. Aber ich bin Journalist, ich liefere ein journalistisches Produkt und das ist dann in dem Fall ein Foto. Dafür möchte ich Geld haben. Ich weiß nicht, wie lange der Öffentlich-Rechtliche diese Art von Qualität halten kann, wenn das so weitergeht. Zurzeit ist es so, dass selbst von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie der, in der wir gerade sind, von mir Radioleistungen für Umme verlangt werden manchmal. Und ich sage dann, nein, Entschuldigung, ich arbeite für den Öffentlich-Rechtlichen, nicht für Umme. Ich arbeite eigentlich für niemanden für Umme, außer für mich selber oder für tolle Projekte, die ich mir dann aber selber aussuche, aber schon gar nicht für Öffentlich-Rechtliche. Und dann frage ich mich, wo bleibt das Geld und sind diese Menschen nicht in der Lage, politisch klarzumachen, dass Inhalte Geld kosten? Danke.
Ja. Herr Wernicke, wird das System aus Ihrer Sicht irgendwie kollabieren oder sind das jetzt, ich sag mal, einige Einzelfälle, die sich hier so verdichten?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht ausreichend finanziert. Durch die jetzt anstehende Gebührenperiode wird das Problem größer. Und das eigentliche Problem, was noch mal davor liegt, ist, dass eine weitere Gebührenerhöhung sich die politischen Akteure von den meisten Parteien zumindest für zukünftig nicht zutrauen, durchzusetzen. Und deshalb der Versuch, den Funktionsauftrag und damit natürlich auch das, was an Möglichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht, weiter einzuschränken. Das ist die große politische Auseinandersetzung der nächsten 4 Jahre, die wir gemeinsam durchzustehen haben.
Mhm. Frau Notteiler?
Ja. Da sind wir überraschenderweise nicht weit auseinander bei der Frage, sind wir ausreichend finanziert oder nicht. Das ist ein ganz großes Thema. Wer von Ihnen in den KEF-Bericht reinschaut, weiß, dass da auch viel über das steht, was Programm kostet, was wir aus unserer Sicht denken, was wir für Programm ausgeben müssen. Das ist eine große Frage. Und dennoch muss an der anderen Seite stehen und Ich würde zumindest gern unter vier Augen am Ende wissen, welche Radioprogramme bei uns einzelne Reporter für Umme beschäftigen würden. Würde mich schon interessieren wollen. Aber das vielleicht am Rande, bilateral und nicht hier öffentlich. Weil ich denke schon, dass wir zahlen müssen für Leistungen, die wir bekommen. Wir haben dann das Stichwort ARD-Angebot. Da kann man aus Sicht der freien Reporter anderer Auffassung sein als aus Sicht der Anbieter. Aber wir sagen, dafür zahlen wir. Wir haben das Stichwort Online-Fotos. Dafür zahlen wir, wenn ich es richtig weiß, bei uns glaube ich sogar nur 5 €. Ich finde das auch sehr, sehr wenig. Ich hoffe, dass man dann die Chance hat, schon mal Bilderstrecken zu veröffentlichen.
Da ist ja fast der E-Mail-Versand teurer.
Zahlen Sie Porto bei E-Mail oder wie ist das bei Ihnen? Nein, aber ich verstehe schon das Thema, Leistungen, die erbracht werden sollen, auch bezahlt werden. Das sehe ich eindeutig so. Also ehrenamtliche Arbeit für öffentlich-rechtliches Programm sehe ich nicht.
Ganz kurz noch, Herr Gelper, wollte sich einschalten?
Ja, weil also gerade so was Grundsätzliches aufkam, Wert öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also ich glaube, da zwei Entwicklungen beobachten zu können. Zum einen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht so stark unter Druck, unter Rechtfertigungsdruck wie vielleicht seit langem nicht mehr. Zum anderen hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, glaube ich, in Deutschland so viele Freunde wie auch lange nicht mehr. Und das will ich mal in zwei Punkten demonstrieren. Einer gewissen kritischen Masse, würde ich sagen, sind die Vorgänge in Polen und Griechenland sehr wohl bewusst, dass dann Rundfunk über Nacht abgeschaltet wurde in Griechenland oder dass in Polen da mal eben, weil da steuerfinanziert ist, wo man dann natürlich leichter mal Geld reintun kann, aber eben die Unabhängigkeit von einem Tag auf den anderen eben weg sein kann. So, das ist vielen Menschen in Deutschland bewusst und die deswegen diesen Punkt auch, dass wir das hier anders haben, zu schätzen wissen. Aber, was ja immer wieder erstaunlich ist, dass Politiker sich schlecht verkaufen können. Das kennt man ja, Politikerinnen eingeschlossen. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich an ganz vielen Stellen schwer tut, zu sagen, wir leisten jetzt einen Punkt mehr, also wir machen jetzt übrigens Barrierefreiheit. So, das wird da mal mitgesendet, aber dass das ein Wert ist, dass man damit auf einmal viel mehr Menschen erreicht, dass das Geld kostet, das fällt hinten runter. Den KEF-Bericht, den kennen wir hier im Raum und ich glaube, wir sind damit wahrscheinlich bei 0,1% der Menschen in Deutschland wissen, was das ist. Ich würde sagen, 0,1% ist schon fast
großzügig.
Der hundertfache Wert, der es real ist. Ja? So, ich würde behaupten, dass im Berliner Parlament den KEF-Bericht vielleicht die 5 Rundfunk-, also Medienpolitiker kennen und ansonsten schon die Mitglieder des Medienausschusses das vielleicht mal gehört haben. So, das heißt, diese Vermittlungsleistung, klar, das kostet Geld, das wissen alle. Wie aber die 17,50 zustande kommen, das weiß kein Mensch. Und wenn das im KEF-Bericht drin steht, dann ist das ganz toll, aber Punkt. In Berlin, das Land Berlin hat sich immerhin eins mal zur Aufgabe gemacht, Produkte nach ihren Kosten darzustellen. Da stürzen sich die Medien immer drauf und berichten das dann ganz schön, wie was so ein Bescheid im Bürgeramt XYZ kostet. Das wissen dann vielleicht schon 0,5% der Bevölkerung. Das ist schon ein Gewinn. Für die Öffentlich-Rechtlichen mal sowas herauszuarbeiten, was kostet eigentlich Investigativjournalismus? Wir wissen das witzigerweise alle über die Sportrechte. Da ist das, kommt das in den Medien vor. Da regen sich auch alle gemeinsam drüber auf. Dass man das vielleicht mal ein bisschen grundierter auch angehen müssen, ist sicherlich auch ein Stück weit die Aufgabe der Politik. Aber ich glaube noch stärker die vom Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt
schließen Sie doch netterweise den Kreis zu den Festfreien noch in dieser...
Der Kreis, der schließt sich ganz einfach. Das Geld, das im Pott ist, das kann man ja verteilen. Das Geld, das nicht im Pott ist oder das angegriffen ist, wird, um diesen Pott halt zu schmälern, das wird dann irgendwann nicht mehr da sein. Und deswegen ist das natürlich genau die Frage um diesen Topf, den man dann verteilen kann, wo die Freien, die Festen und so weiter, da sitzen alle in einem Boot. Und dieses Bewusstsein zu schärfen und dann eben nach außen zu kehren, das ist eine Aufgabe, die eben nicht nur die Politik oder die Gesellschaft leisten kann, sondern die ganz klar die Betroffenen eben ein Stück weit auch leisten müssen.
Und einmal Input bitte.
Ja, ich wollte an Thomas Franke anschließend die Frage der Qualität. Es wurde ja immer, ich stelle mich jetzt mal kurz vor, Thomas Fitzel, freier Autor, hier im RBB engagiert, aber für viele andere ARD-Anstalten auch tätig. Argumentiert wurde ja immer, es braucht freie Mitarbeit für die Programmvielfalt, für die Unabhängigkeit. Jetzt müsste man natürlich sagen, je mehr freie Beschäftigung es gibt, desto mehr steigt eigentlich die Qualität. Aber im Gegenteil ist es ja, dass wir ja nicht gerade so dastehen, dass alle sagen, ganz toll, was wir machen. Wir stehen ja eigentlich unter großem Druck, gerade uns auch zu legitimieren, wozu wir eigentlich 17 Euro sowieso jeden Monat von den Bürgern jetzt verlangen. Und es ist nicht nur einfach, weil das Wort Reisekosten aus dem Wörterbuch der ARD-Anstalten einfach schlicht gestrichen worden ist, sondern man muss das selber finanzieren, querfinanzieren. Da kann jeder von uns jetzt wahrscheinlich unendlich Geschichten erzählen, wie man eigentlich Journalismus betreibt. Es hat auch strukturelle Gründe. Als ich anfing, vor auch über 20 Jahren, war der freie Redakteur eine Undenkbarkeit, dass ein Redakteur frei sein könnte. Das ist gar nicht denkbar gewesen. Jetzt haben wir hier in allen ARD-Anstalten, habe ich mit ständig rotierenden freien Redakteuren, Redakteurinnen zu tun, die in der nächsten Woche wiederum meine Konkurrenten sind und auf dem gleichen Feld sich tummeln. Und in der anderen Woche sollen sie aber eigentlich mein Fortkommen bewirken. Und man muss sich natürlich, darf sich nicht wundern, wenn dann so ein gewisses Mittelmaß auch entsteht, weil welcher dieser freien Redakteure, Redakteuren kann sich eigentlich was trauen, etwas zu wagen, Experimente, wenn er sich gleichzeitig selber immer wieder rechtfertigen muss und die nächste Woche eigentlich selber wiederum als Konkurrent, Konkurrentin unterwegs ist. Das sind Strukturen, die sich in der ARD eingeschlichen haben, die auch für die Qualität des Programms nicht förderlich sind. Ja.
Frau Notteller, da geht es ja auch um den Punkt, ich sag mal, Wertschätzung von freien Mitarbeitern einerseits und andererseits natürlich auch um die Frage, ob das vielleicht den Programmverantwortlichen auch ganz recht ist, dass es so einen Wettlauf um die Möglichkeiten der freien Beschäftigung letztlich gibt. Also sozusagen, es gipfelte ja immer in diesen sogenannten Sperrzeiten, dass klar ist.
Aber man Geschichte kann nur, jetzt, oder?
Das ist Geschichte.
Erzählen wir jetzt aus der Geschichte die Sperrzeiten.
Kommt auf den Sender natürlich
an. Ja, aber wenn Sie mich darauf ansprechen.
Ja. Andersrum, eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob man in diesen Arbeitsbedingungen letztlich überhaupt noch die besten Autorinnen und Autoren zum Beispiel bekommt. Bei den Cuttern ist das ja auch eine Frage. Was ich erlebe, ich habe auch gestern Abend mich zum Beispiel mit Volontären und Volontären zusammengesetzt, das ist, dass Kollegen sagen, unter diesen Bedingungen möchte ich irgendwie nicht mein Leben lang arbeiten. Also so eine die Frage des Brain Drains letztlich, ob es den gibt. Also ob freie Mitarbeiter, ist das denn ein Modell, das Sie guten Gewissens allen Menschen empfehlen können? Und ist es auch ein Modell, das Sie eher auf Lebzeit sehen? Oder ist das sowas wie ein Übergangsphänomen für die Zeit nach dem Volontariat?
Viele Fragen. Also ich bin, ein kurzer Ausflug sei mir gestattet. Ich bin ehrenamtlich Aufsichtsratsvorsitzende einer Journalistenschule, bin damit in der Auswahl beschäftigt und da wählen wir 18, 19, 20-Jährige in eine studienbegleitende Ausbildung aus, frisch nach dem Abitur. Und wir stellen durchaus fest, dass die Attraktivität des Journalistenberufs schon in diesen, bei den 18, 19, 20-Jährigen deutlich nachgelassen hat. Und wenn wir sie fragen, die klassische Frage, was wollen Sie denn in 10 Jahren machen, ist jetzt keine überraschende Frage, aber eine klassische, hört man mehr und mehr, eine feste Stelle haben. Es kommt nicht, ich bin in Moskau, in Washington, in New York, in China und ich rette die Welt und habe die tollsten Reportagen, sondern ich bin dann fest angestellt. Das ist also eine jenseits der ARD-Beobachtung. Mag mit der Generation zusammenhängen, mag aber auch mit den Entwicklungen, und darüber reden wir ja hier, deshalb habe ich das Beispiel erzählt, im Journalismus zusammenhängen. Und wenn ich mit unseren Volontären an der Electronic Media School rede, ist auch die Frage, wie geht's denn weiter, wo geht es hin? Ich erlebe viele junge Freie, die sich dann doch, was vor 10, 15 Jahren ein anderes Thema war, sehr viel schneller ins Marketing und in den PR-Bereich verabschieden, vor 10, 15 Jahren, was sehr viel klarer, der Stolz, ich bin Journalist, Journalistin und ich mache nicht Pressesprecher, Pressesprecherin, PR oder auch bewusst, ich mache das jetzt, das ist eine Organisation, da mache ich es gerne. Es ist ja nichts Ehrenrühriges, als Pressesprecher zu arbeiten, aber dann aus Überzeugung, das ist der Brit, dafür engagiere ich mich. Da erlebe ich, dass da auch die Not sehr viel größer geworden ist. Das heißt, wir sind durchaus in einer schwierigen Situation, weil auch andererseits, ich sehe weit und breit, für freie Journalisten keinen besseren Arbeitgeber als die Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt nicht, dass wir ideal sind, aber ich sehe im Augenblick keinen besseren, wo ich sagen würde, all unsere Freien wandern jetzt zu, ich nenne jetzt überhaupt niemanden, weil die so toll sind, sondern das ist immer noch das Beste, was es gibt, die besten Arbeitsbedingungen, mit allen Haken und Ösen, die ich auch sehe. Das ist ein großes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, zu gucken, wie kriegen wir die guten, die richtig guten Köpfe als Autoren, als Reporter zu uns. Das ist eine Frage. Ich glaube nicht, dass Konkurrenz im Journalismus etwas Schlechtes ist, das muss ich so sagen. Ich glaube, dass Konkurrenz mit dazugehört zwischen den Medien, im Haus auch zwischen Redaktionen und zum Teil auch zwischen Reportern und Autoren. Und auch ein festangestellter Redakteur muss sich rechtfertigen für das, was er macht, mit seinem Programmchef, mit in seinem Bereich. Da sehe ich das Problem nicht so sehr. Ich erwarte von einem freien Redakteur, dass er das Beste für das Programm macht, sonst ist er auch als freier Redakteur falsch an der Stelle. Also da habe ich etwas andere Vorstellung von, als Herr Fitzel sie hier dargestellt hat, aber das kommt sicher auch, ist auch eine Frage der Perspektive.
Aber aus Ihrer Perspektive letztlich ist das Ziel, dass festfreie Mitarbeiter, die Stammautorinnen und Autoren, sage ich jetzt mal, am Ende aus der festfreien Mitarbeit in die Rente gehen? Oder ist das Ziel, dass der Programmmacher, dass letztlich das programmliche Abwechslungsbedürfnis irgendwann greift, sozusagen, dass man immer frischen Nachschub bekommt und damit natürlich dann die älter gewordenen hinten überfallen?
Ich glaube nicht, dass man als freier Reporter im Programm XY mit 25 anfängt und mit 65 seine Kaffeetasse aus dem Regal nimmt, weil man dann in Rente geht und die ganze Zeit die gleiche Arbeit macht. Das glaube ich übrigens auch nicht für feste. Es soll sich weiterentwickeln, soll Bewegung drin sein, sonst kommen auch keine Ideen mehr ins Programm. Ich kann mir aber vorstellen und kenne auch viele und denke, dass das auch so ist, dass viele auch ihr ganzes Leben freie Mitarbeiter bleiben. Ich weiß aber auch viele, die das für 4-5 Jahre machen, für 10 Jahre, die sagen, Reporterleben ist toll und jetzt möchte ich doch lieber redaktionelle Verantwortung haben, möchte vielleicht auch mich sogar in der Hierarchie weiterentwickeln, hab Spaß daran, möchte das machen und die es auch schaffen. Es gibt mehr, die sagen, sie möchten es und wir haben die Stellen für die Kolleginnen und Kollegen nicht. Das kann ich nicht so allgemein und sicher sagen. Es wird immer beides geben, so sehe ich das. Und ich glaube, dass wir sicher in den seltensten Fällen Moderatorinnen und Moderatoren und klassische Reporter zuvorderst fest anstellen. Das ist für mich nun wirklich eine freie Tätigkeit.
Wir haben ja auch schon gelernt, unter anderem, Stichwort Herr Zilian auch gleich, gehört, dass Verantwortung übernehmen, programmliche Verantwortung übernehmen, also nicht mehr fest freie Autorenschaft, bei einigen Anstalten ja auch heißt, fest frei zu arbeiten. Das ist ja dann sozusagen nicht unbedingt die Rettung, oder Herr Zilian?
Darf ich eine Satz dazu sagen? Sorry, geht ganz schnell. Mir erzählte ein Kollege vom SWR, dass er als freier Redakteur Verantwortung vor 10, 15 Jahren hatte, ein Politiker sich beim Intendanten beschwert hat und gesagt hat, wer hatte Verantwortung für die Sendung? Und die Antwort des Intendanten war, die Verantwortung für die Sendung habe ich. Das finde ich erstmal richtig und gut. Die Programmverantwortung trägt letztlich der Intendant, die Intendantin, dann die Direktoren und so weiter. Deshalb ist das ein wackeliger Punkt. Dennoch ist für mich der Grundgedanke, programmliche Verantwortung sollten festangestellte Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Ich weiß, dass das auch bei uns im Haus anders in Teilen ist.
Ja, also das ist nicht nur vielleicht hier bei Ihnen in Teilen, sondern bei einer anderen Anstalt, die ich gut kenne, ist das gang und gäbe, wie ich ja schon gesagt habe. Aber selbst ich habe mit einer Kollegin mal zusammen eine Redaktion geleitet als freie Mitarbeiter. Man stelle es sich vor. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch die Garanten, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind immer noch die Garanten für Qualität. Und sie ziehen auch immer noch Nachwuchs und sie ziehen auch die privaten Mitarbeiter immer noch. Und daran sieht man eigentlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt nicht gerade am Abkippen ist. Aber die Frage ist natürlich, wie lange kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Qualität auch noch halten? Denn sie sagen zwar, die wollen sich entwickeln, die freien Mitarbeiter, und werden dann vielleicht mal irgendwie, aber die Stellen sind ja gar nicht mehr da. Denn Stellen sind entweder bei einigen gar nicht erst aufgebaut worden, bei anderen Rundfunkanstalten massiv abgebaut worden. Und nun Stellen zu schaffen für die freien Mitarbeiter, die eigentlich alle fest angestellt sein müssten, das wird ein Kampf mit der KEF. Da muss man mal sehen, wie das ausgehen wird. Das wird ein Schlachtfeld werden. Aber in einem Punkt kann ich Ihnen nicht recht geben. Also ganz viele, viele Journalisten lassen sich in einem bestimmten Alter auf die Rundfunkanstalten, auf die Öffentlich-Rechtlichen ein, und zwar zu 100%. Und richten sich auch in der Tat in ihrem Leben darauf ein. Und da werden wir in vielen Rundfunkanstalten ein Altersproblem bekommen. Wir haben es streckenweise schon. Wir sehen das im Personalrat, da geht das ja, dann gehen ja bestimmte Meldungen, müssen dann eingehen, wenn Mitarbeiter abgesenkt werden. Und komischerweise werden ganz viele immer abgesenkt, so in, ab einem bestimmten Alter. Nämlich so 50 aufwärts. So 50, Mitte 50 geht's plötzlich bergab und dann kommen diese Meldungen, dass sie unterbeschäftigt sind. Und das wird ein Problem in allen Anstalten werden. Und das wird eine Aufgabe für uns als Gewerkschaften werden, da nämlich irgendwelche Schutzmechanismen auch einzubauen, dass eben der Mit-50-Jährige oder knapp 60-Jährige nicht hinten runterfällt. Wir beim HR versuchen das mit einem Sozialfonds, das ZDF hatte schon mal versucht mit einem Sozialfonds, weiß ich gar nicht, wie weit das gediehen ist, aber wir versuchen auch einen Sozialfonds wenigstens jetzt erstmal auf die Beine zu stellen, die größten Ungerechtigkeiten bzw. Notfälle abfedern kann. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sehen das bei uns im Sender, da gehen die Festangestellten immer früher in Ruhestand, gibt ja noch Vorruhestandsregelungen, und die freien Mitarbeiter müssen immer länger bleiben. Also ich habe unserem jetzt ausgeschiedenen Intendant mal gesagt, wir müssen dann neue Wege bauen, weil dann kommen die mit dem Rollator, das sind die älteren freien Mitarbeiter, und die jungen dynamischen Festangestellten, weil die alten gibt's nicht bei den Festangestellten, die sind alle fort. Also da werden wir wirklich ein Problem in fast allen Sendern bekommen, nämlich ältere, freie Mitarbeiter aufzufangen, beziehungsweise so auch möglichst aufzufangen, dass sie nicht aus den Beschäftigungen rausfallen. Denn oft sind es einfach nur Verdrängungswettbewerbe. Man will halt Jüngere, die sind halt noch auch williger, die möchte man gerne aufbauen, und die Alten, die würde man gern loswerden. Das ist in anderen Unternehmen auch so, nur da kann man so nicht einfach so ganz schnell rausschmeißen, einen freien Mitarbeiter, aber in den Rundfunkanstalten, den kann man schon etwas schneller entfernen. Und also ich will nicht sagen, dass der Hessische Rundfunk das macht, aber so eine Tendenz beobachte ich da.
Die beiden Kollegen warten schon einen Moment, haltet euch netterweise einigermaßen prägnant, kurz.
Mein Bestes. Ich habe aber Rededruck, Christoph Reinhardt von der RBB Freien Vertretung, und eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen. Mit Frau Nothelle kann ich nämlich öfter reden. Eine Bemerkung, die da vorhin fiel: Freie sind frei, weil sie für sich selber sorgen sollen. Und das ist so ein Missverständnis in der ganzen Diskussion. Wir sind, jedenfalls die 18.000, die Arbeitnehmer ähnlich sind, wir sind abhängig beschäftigt, wirtschaftlich abhängig. Ich vom RBB, andere vielleicht auch von mehreren, aber das ist der Knackpunkt. Wir sind abhängig wie Festangestellte. Und es ist sicher richtig, dass Rundfunkfreiheit schöner ist, wenn man Leute ohne Kündigungsschutz hat. Dass Herr Gelbhaar sich keine Sorgen machen muss, dass immer der Kollege Reinhardt, nein, der Herr Reinhardt von der RBB-Landespolitik über ihn berichten muss oder den Kommentar über die Grünen schreibt, sondern dass der RBB Rundfunkfreiheit hat zu sagen, das muss jetzt auch mal jemand anders machen, weil die Reinhardt-Kommentare haben wir satt. Verstehe, Kündigungsschutz, könnte mir auch denken, dass ich dann, wenn ich nicht den Grünen-Kommentar schreibe, irgendwie ein Dossier für die Onliner mache, aber sagen wir, wir müssen wirklich dieses Sonderopfer bringen, dass wir keinen Kündigungsschutz haben. Warum? Und das ist meine Frage eigentlich an alle, bis auf die Kollegin Schweighöfer, die wahrscheinlich auch nicht beantworten kann. Ich will nicht so tun, als wäre ich nicht auch in der Gewerkschaft und würde nicht auch an den Tarifverhandlungen teilnehmen, die so schwierig sind. Und wir Freie beim RBB verdienen im Schnitt 20% weniger als die Festen. So, also wir leisten ein Sonderopfer, haben keinen Kündigungsschutz. Wir wissen nicht, ob wir die Rente erleben werden. Ich weiß nicht, Knut Zieler hat gesagt, er geht davon aus, dass er auch noch als Rentner, also freier Mitarbeiter direkt in die Rente. Das weiß ich nicht, ob ich das auch schaffe. Ich habe nichts anderes vor, aber die Garantie habe ich nicht. Das wäre schön. Warum ist es so schwer für die Gewerkschaften, auch für die Sender, auch für die Rundfunkräte, für die Politik, zu sagen, ihr seid Menschen wie Festangestellte. Ihr leistet dieselbe Arbeit, vergleichbare Arbeit. Ihr könnt keinen Kündigungsschutz haben, der Rundfunkfreiheit zuliebe. Aber ansonsten, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, das Recht, wenn man bei Frühdiensten und Spätdiensten guckt, das machen Freie, weil die Festangestellten eine Krankschreibung kriegen für anstrengende Dienste, und dann müssen halt die Freien das machen. Freie können sie auch krankschreiben lassen, aber kriegen natürlich dann kein Geld. Was ist daran so schwer, wenigstens vergleichbare Arbeitsbedingungen, soziale Art und was den Arbeitsschutz angeht, zu treffen?
Bitte. Nehmen wir die Runde einmal.
Also das ist in der Tat natürlich eine Aufgabe für uns Gewerkschaften und in einigen Häusern haben wir das ja auch. Also wir haben Honorarfortzahlungen im Krankheitsfall beim HR und hier beim RBB. Nickt mit dem Kopf. Also hier gibt's das auch wahrscheinlich. Es ist halt immer die Frage, gibt's das genau in der Form, wie es bei einem Festangestellten gibt oder nicht. Also gibt da unterschiedlichste Modelle. Jetzt sage ich mal was wahrscheinlich einige schwerst verwundern wird. Ich bin freier Mitarbeiter und bin unkündbar. Doppelt unkündbar. Deswegen auch. Nee, nicht nur, weil ich im Personalrat bin, sondern weil wir einen Bestandsschutzvertrag mal früher hatten, einen Tarifvertrag. Wenn man in diesem Bestandsschutztarifvertrag aufgenommen wurde, war man nach 10, neuere Verträge nach 15 Jahren eigentlich nur noch aus besonderem Grund kündbar. Das ist der besondere Grund aus dem BGB. Da muss man schon dem Intendanten die silbernen und goldenen Löffel geklaut haben. Ansonsten ist man nicht mehr kündbar. Und wir haben im Hessischen Rundfunk noch einen Vertrag für die eben nicht Bestandsgeschützten, sondern für die ständigen Freien, die halt nicht unter diesen besonderen Vertrag fallen, weil den will der HR auslaufen lassen. Wir haben einen Tarifvertrag für einen besonderen Schutz freier Mitarbeiter ohne Bestandsschutz. Da sind diejenigen ab einem bestimmten Alter, die schon lange für den HR gearbeitet haben und zu einem bestimmten Stichtag da auch gearbeitet haben, in einem bestimmten Alter nach einer bestimmten Dauer auch nicht mehr kündbar. Das ist eine Aufgabe für uns als Gewerkschaften, solche Tarifverträge überhaupt hinzubekommen. Wir haben uns auch, ich sag's jetzt nur ungern hier, aber wir haben uns auch ein bisschen gewundert, dass die HR-Seite da genickt hat, als wir diese Klausel, da haben wir gedacht, es war auch schon spät, aber wir haben sie hingekriegt, ja. Das ist nur nicht immer so wirklich leicht. Das ist ein hartes Ringen bei solchen Tarifverhandlungen, weil natürlich stehen wir da auch unter Aufsicht nicht nur von der KEF, sondern der Rechnungshöfe und natürlich auch der Öffentlichkeit. Aber das ist für uns als Gewerkschaften, gerade Verdi und DJV in den Anstalten, ist das eine Kernarbeit, aber wir machen sie. Das ist mal von mehr oder weniger Erfolg gekrönt, aber wir sind da ständig dran.
Die Frage, Herr Wernicke, bleibt unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Warum? Warum ist das so schwierig, das auch wegzubekommen?
Ich will mal sagen, so wie eben habe ich ja gesagt, aus meiner Sicht ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterfinanziert und da gibt es ein Thema. Bei der Frage, organisieren wir Klagen und wie legen wir unsere Tarifpolitik, interessiert mich die Finanzlage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt gar nicht. Als ein Vertreter einer Organisation, die auch für den öffentlichen Dienst, wo es viele überschuldete Kommunen und sonst wie gibt, muss man das voneinander trennen. Da geht es um Interessensvertretung, das andere ist das medienpolitische Engagement. Und deshalb will ich klar sagen, wir bekennen uns auch dazu, kollektiv Klagen zu organisieren, um Scheinselbstständigkeit zu beenden, um darüber dann auch tarifpolitisch Druck zu entwickeln. Historisch will ich daran erinnern, dass es überhaupt 12a Tarifverträge gibt, ist einer organisierten Massenklage unserer Vorläuferorganisation der Rundfunkunion entstanden. Von daher ist das für uns ein Kampfmittel. Und das Gleiche gilt für Tarifpolitik. Aber Tarifpolitik, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ist Ausdruck von Macht oder auch Ohnmacht am Verhandlungstisch. Auch von Verhandlungsgeschick, das ist schon klar. Aber es ist Ausdruck von Macht oder Ohnmacht. Und Gewerkschaften sind beim Hessischen Rundfunk traditionell sehr, sehr gut und stark aufgestellt, haben noch eine gute Mitgliederbasis. Und es ist in anderen Häusern so nicht der Fall. Und dann sind Ergebnisse so oder so am Verhandlungstisch. Aber ich will klar sagen, von meinem und unserem Selbstverständnis her, wir setzen das durch, was wir durchsetzen können und auch womöglich immer mit dem Einsatz des Arbeitskampfes als Druckmittel. Und ich bin stolz darauf, dass es gelungen ist, in den letzten Monaten einer Reihe von Sendeanstalten Streiks zu organisieren, wo sich auch feste Freie beteiligt haben mit guten Tarifergebnissen. Und das muss der Weg sein, um übrigens auch Öffentlichkeit herzustellen, um auch Druck auf die Gremien auszuüben. Nur so kann es funktionieren. Ein Satz will ich noch sagen zur Attraktivität des Berufes. Ich stelle fest, dass die Attraktivität des Berufes abnimmt. Ich bin natürlich auch viel in Zeitungsverlagen unterwegs, war jetzt gerade erst letzte Woche bei einem sehr gut aufgestellten Regionalverlag und da sagen dann die Verantwortlichen, wir kriegen kaum noch Bewerbungen für Volontariate. Und das ist zu erkennen, Sie haben das richtig beschrieben. Aber gerade in einer Situation, wo der Zeitungsverlagsbereich immer mehr ausdünnt und nicht mehr eine stabile und tragfähige Säule von Qualitätsmedien ist, ist es, glaube ich, notwendig, dann wenigstens den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Säule und als stabiler Punkt für Qualitätsmedien zu erhalten. Und dafür ist es notwendig, eine ausreichende Einkommensbasis für Arbeitnehmerähnliche zu schaffen. Und bezogen auf das Tarifverträge heißt das für mich, jede Nutzung muss entgeltet werden. Weil alle Regelungen, die dazu führen, dass wir in Pauschalierungen kommen, erst recht in der digitalen Entwicklung, führen dazu, dass Gesamteinkommen zurückgehen. Und so kompliziert das sein mag zwischen den ARD-Anstalten oder zwischen verschiedenen Genres, online und so weiter und so fort, ist unser Ansatz zu sagen, jede Nutzung muss entgütet werden, und zwar fair und ausreichend.
Wir haben schon ein paar Wortmeldungen, dann sicher auch Frau Notelle noch mal zu den Arbeitsbedingungen, Verhältnis feste und freie. Fangen wir erstmal hier drüben an.
Ich würde gern noch was, Entschuldigung, dass ich mich noch mal melde hier, aber noch die Konsequenzen der prekären Arbeitsverhältnisse und der freien Redakteure oder Scheinselbstständigen noch ein Stück weiter drehen. Diese prekären Arbeitsverhältnisse, nee, Journalismus lebt ja vom Konflikt, das wissen wir alle. Und wenn man in Moskau zurzeit arbeitet, dann weiß man, wie dieser Konflikt, wie windig das sein kann, wenn man den Kopf aus dem Fenster hält. Und mir begegnen zunehmend Redakteure, Freie an Stellen, und da geht es nicht um Tagesthemen oder so, das ist wirklich journalistischer Graswurzel, Tagesjournalismus, die nicht mehr das Standing haben, politisch Konflikte durchzuziehen, handwerklich zu begründen, sondern die zurückweichen, die verwässern, die Beleg-O-Töne suchen, um die Verantwortung abzuwälzen, und die eigentlich das Bewusstsein, was diesen Beruf ausmacht, und meine Analyse ist, dass sie das aufgrund ihrer prekären Anstellungsverhältnisse tun, nicht mehr mittragen. Und das halte ich für politisch extrem gefährlich für Journalismus. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Das ist, wenn ich eine Frage formulieren soll, die Frage. Danke.
Alles klar. Bitte.
Ja, ich wollte noch mal über diese, was Sie gesagt haben, über junge Journalisten, also oder Volontariatsbewerber. Also ich fühle, dass ich das Recht auch habe zu sagen, es ist nicht mehr so attraktiv, wie es vielleicht war, Journalist zu sein. Auch wenn ich das höre, was Frau Schweighöfer sagt über Korrespondenten im Ausland sein. Also ich kann das total verstehen, und ich finde, man sollte auch den jungen Journalisten oder den jungen Bewerbern keinen Vorwurf machen, dass es nicht mehr so attraktiv ist, weil wir sind auch realistisch. Also ich meine, ich höre sehr viele negative Sachen, und es ist auch kein Wunder, dass die jungen Journalisten auch nicht unbedingt sowas bis zum 65. Lebensjahr durchziehen wollen. Also Ja. Also ich finde es total berechtigt, auch zu sagen, dass ich irgendwie nicht den gleichen Job 50 Jahre lang machen will. Also, ja, okay.
Ja, nehmen wir noch die beiden Meldungen hier drüben und danach da drüben.
Ja, ich muss mich mal zu Wort melden. Also ich möchte nicht im Namen der Leute sprechen, aber ich gehöre zu einem Bereich, der nicht programmgestaltend ist. Ich bin freier Matzer, ich bin überzeugter Freier. Ich sag mal gern, wir sind wie die Bandscheiben, denn man merkt eigentlich nicht, dass wir existieren, bis wir wehtun. Und zurzeit tut es wirklich weh. Und die Behandlung ist normalerweise, dass ein Stück abgeschnitten wird. Und gerade fällt dem RBB in dieser Abteilung das System auf die Füße, und wir haben es auszubaden. Ich habe dort hinten einen Kollegen neben mir sitzen, der in einem Monat ein Fünftel seiner Jahresprognose jetzt arbeitet. Danach, wenn das voll ist, darf er nicht mehr. Wir haben einen absehbaren Personalnotstand gehabt. Das war vorherzusehen. Darauf wurde nicht reagiert. Wir haben vor kurzem eine Sitzung gehabt, die ja zum ersten Mal für die freie Informationsveranstaltung war. Was passiert eigentlich mit unserem Bereich? Es sind sehr viele Fragen offen geblieben. Wir werden uns darum kümmern. Da mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf. Aber die Reaktionen von oben sind sehr, naja, gelinde gesagt, marginal. Am Anfang war keine Reaktion da. Und dann hieß es, ja, man denkt über Leiharbeit nach. Das hat sehr viel für Unruhe gesorgt, aber es ist normal, dass man über Leiharbeit nachdenkt, wenn man keine Stellen schaffen will, sondern wenn Stellen abgebaut werden müssen. Und das kommt irgendwie immer bei uns unten an, da wird abgeschnitten, so wie eben in der Bandscheibe. Und jetzt baden wir das aus, es sollen neue Freie kommen. Wir wissen nicht, ob unsere Abteilung so aussehen wird, wie sie aussehen soll, wie wir uns das vorstellen. Wir gehören zu einem sterbenden Bereich. Aber letzten Endes machen wir die journalistische Arbeit möglich. Bei uns wird alles konvertiert, was konvertiert werden muss. Bei uns kommt das gesamte Material an. Und wenn wir komplett wegrationalisiert werden, dann werden die Journalisten nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten.
Das Thema Matzer ist angekommen, Stichwort Leiharbeit und Outsourcing habe ich mir notiert, reden wir gleich auch noch drüber. Die Kollegin würde ich gerne noch mit reinholen.
Ja, Gabi Probst, ich arbeite fürs politische Magazin Klartext und bei uns entsteht gar nicht diese, ich rede übrigens nicht für mich, sondern auch für meine Kollegen und bei uns steht gar nicht die Frage, ob die Freien oder die Festen unterschiedlich behandelt werden, weil wir sind eine Redaktion, die komplett frei ist. Also da gibt es nur diese
Kriterien. Es gibt einen festen CVD.
Ja, es gibt, also, ich bin noch nicht zu Ende, einen CVD gibt es und dann gibt es diese Kriterien. Und wenn der CVD Urlaub hat oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, dann gibt es einen freien CVD. Also es gibt keine festen Redakteure bei uns in der Redaktion. Punkt, so ist es nun mal. Ich würde mir wünschen, dass da wirklich mal drüber nachgedacht wird. Das Problem, was ich eigentlich noch ansprechen will, ist, da wir ja dann nun die Sendungen bestücken, wir die die freien Mitarbeiter und war gar nicht beabsichtigt. Dann sind wir da also in jeder Sendung dabei und dann gibt es dann 3 Monate Sommerpause, also bis zu 3 Monaten, ja. Und für die, also ich habe mich inzwischen schon gewöhnt, meine Kinder sind groß, ich habe es irgendwie geschafft, ja, dann in anderen Redaktionen unterzukommen. Aber es gibt Kollegen, die da richtig Probleme haben, die kleine Kinder haben, die dann nicht wissen, die kein Geld verdienen und die dastehen, weil es gibt ja dann noch andere Magazine, aber die haben auch Sommerpause, ja. Und dann gibt es noch die Nachrichtenredaktion, aber die haben auch ihren festen Stamm. Man will ja denen auch keine Arbeit wegnehmen. Sehr schwierig und das ist genau das Problem. Diese Sommerpausen, die sind, da verdienen die Leute kein Geld. Das ist einfach so.
Das sind ja Situationen, die es in diversen Häusern gibt. Das sozusagen einerseits von vielen Redaktionen der Anspruch erhoben wird, ja, ihr seid in Anführungszeichen nur freie Mitarbeiter, ihr dürft natürlich mehrere Standbeine haben, aber eigentlich wollen wir euch zu 100%. Dann aber so Dinge wie die Sommerpause greifen und natürlich auch die Abhängigkeit über die Jahre einer Redaktion steigt. Frau Nuttall, das ist jetzt Ihre Redaktion, das ist Ihre Direktion, in der das so ist. Warum ist das so?
Wir machen die Sommerpause ganz klar, auch aus Etatgründen, das muss ich klar so sagen, wird wahrscheinlich in allen Häusern so sein, dass wir im Sommer wissen, dieses Jahr ist die Sommerpause länger als sonst, auch wahrscheinlich in manchen Häusern ist das so. Wir haben dieses Jahr eine Fußball-EM und wir haben Rio und wir wissen, wir müssen da nicht teures Programm, Neuproduktion gegensetzen. Es geht ums Fernsehen natürlich, Sommerpausen, was heißt natürlich, bei uns trifft das das Fernsehen vor allen Dingen, sodass wir da sparen. Das heißt, da sind wir bei dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, das ist dann der Punkt, wir geben in diesen Monaten viel, viel weniger Geld für Honorare aus, also bekommen freie Mitarbeiter, Autorinnen, Autoren, Moderatoren, Kamera, Schnitt, überall wird weniger gebraucht, wir reduzieren das da. Ich würde allerdings im Prinzip sagen, wir beschäftigen viele dieser Kolleginnen und Kollegen 9 Monate, manchmal auch 10 Monate. Es gibt ja auch über Weihnachten fast in allen Häusern nochmal 2 Wochen wenigstens eine gewisse Pause. Die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig. Und das ist eine planbare Pause, die sicher Probleme macht. Das ist auch Geld. Ich würde auch jedem gönnen, da mehr Geld zu verdienen. Es ist aber nicht möglich. Das Angebot besteht im Sommer so nicht für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das Geld einfach nicht. Wir können es nicht produzieren. Wenn jemand in der Aktualität dann arbeiten kann, im Radio, online, sonst wo, unterkommt natürlich sehr, sehr gerne. Das ist der Punkt dazu. Ich würde gerne noch einen Punkt zu der jungen Kollegin sagen, die sich...
Wir haben 3 Monate Sommerpause dieses Jahr und dann den kompletten Dezember weg. Das ist so. Und es gibt Kollegen, die, ja, die fahren zur Kur, damit sie Geld verdienen. Ich kenne so einen Fall. Das ist verrückt, oder? Das geht doch nicht.
Macht denn die Programmdirektion, Sie sagen ja, das trifft ja offensichtlich mehrere Redaktionen, auch wegen des, planbaren Sondermodells Fußball-Weltmeisterschaft, ja genauso planbar, gibt es da Programme für, wird sowas entwickelt, dass dann gezielt den Kollegen, die das betrifft, Angebote gemacht werden, in anderen Redaktionen zu arbeiten?
In Teilen ja, aber wir haben ja weniger. Wir haben aktuelle Sendungen, das ist bei uns die Abendschau, das ist Brandenburg aktuell, die Regionalmagazine. Mehr Aktuelles, dann haben wir noch nachmittags ein bisschen was. Aber da sind ja auch Kolleginnen und Kollegen. Davon geht der eine oder die andere in Urlaub. Da kann natürlich jemand, da können Reporter hingehen. Wir schauen, wie das ineinander passt und gucken sehr individuell, wie das ist. Aber es ist nicht genug da, damit all die Menschen in unserem Gesundheitsmagazin, in unserem Wirtschaftsmagazin, im politischen Magazin, im Sportplatz, ich kann das fortsetzen, arbeiten. Die können nicht alle die 3 Monate durchhaben in der Aktualität. Das ist eine der Seiten auch des Themas freie Mitarbeit. Wer im Magazin arbeitet, weiß normalerweise leider bei uns, dass er das im Schnitt 9 Monate im Jahr tun kann und eben nicht 12 in dem Bereich.
Das heißt, bestraft wird, wer sich zu 100... Bitte?
Die werden weiterverliehen. Nein, die werden weiterverliehen auch in die Nachrichtensendung. Die kriegen dann andere Aufgaben in diesen Sommerzeiten. Ja, die sitzen nicht da und schauen, weiß ich nicht, im Internet schöne Filmchen an in der Zeit. Ja, sie sind aber Arbeitskraft, die wir bezahlen und die wir haben. Wie sollten wir es betriebswirtschaftlich sonst organisieren?
Aber Sie sind doch einerseits angewiesen sozusagen auf Mitarbeiter, die 100% machen. Und auf der anderen Seite ist dann derjenige, der sagt, ich committe mich dem RBB, dann sozusagen derjenige, der bestraft wird über das Modell, oder? Wie lässt sich das denn lösen aus Ihrer Sicht?
Also es gibt bei uns... ich weiß, dass in einigen Redaktionen die mehr besteht, aber es gibt bei uns keine Anweisung. Und wenn es in Redaktionen anders so wäre, wenn ich es erfahren würde, würde ich da auch etwas gegen vornehmen, dass die Aussage ist, du darfst nur für uns arbeiten und für niemand anders. Wir haben freie Mitarbeiter und freie Mitarbeiter dürfen auch für andere arbeiten. Wenn sie das gleiche Thema gleich 3-fach, 4-fach, 5-fach verkaufen, dann haben wir da wieder ein Problem mit. Stichwort, wie gehen wir mit der Konkurrenz um? Aber es sind freie Mitarbeiter, denen es freigestellt ist, für Medium X oder Y zu arbeiten. Und wer bei uns in einem Magazin arbeitet, der weiß um diese Sommerpausen. Das ist nicht schön, aber es ist ein Tatbestand dessen, dass wir nicht ausreichend finanziert sind. Wir kommen um diese Sommerpausen im Augenblick nicht umhin. Es ist nicht unser Spaßvergnügen, dass wir im Sommer mehr Wiederholungen senden als im Rest des Jahres.
Ich will nur einmal kurz noch ergänzen, ich will ja jetzt gar nicht groß meckern, ich will nur auf das Problem aufmerksam machen. Also wir hatten mal 21 Sendungen im Jahr, jetzt haben wir 17, auch das hat sich reduziert. Ich sagte gerade, im Dezember gibt es gar keine Sendung und zwischendurch fällt dann auch noch mal eine Woche aus und so. Es ist wirklich schwieriger geworden. Wie gesagt, wir hatten mal 21 Sendungen, jetzt haben wir 17. Vielleicht haben wir nächstes Jahr 15, ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Es ist einfach wirklich weniger geworden und ein politisches Magazin macht man jetzt mal nicht mal so einfach so da. Investigative Recherche sollen wir machen, ne? Wir sind ja die Investigativen, dann lange Recherchen, gute Schlagzeilen sollen wir bringen, machen wir auch. Ja, aber dann kann ich nicht jetzt nebenbei noch mal schnell Wochenende, was weiß ich, rennen und mir bei der Abendschau was besorgen. Und wenn ich es tue, ich habe es am Anfang gesagt, ich rede für meine Kollegen. Ich bin jetzt 23 Jahre da, die kennen mich überall, ich kann da auch hinkommen, wenn ich nur das Thema habe, kriege ich es unter. Ich habe aber auch Kollegen, wirklich, die fahren zur Kur, um zu überleben. Das ist doch einfach schlimm.
Aber es ist eine freie Entscheidung, sozusagen jetzt in dem Fall auch von Ihnen, zu sagen, weil Fußball-WM ist, lassen wir diverse Formate ausfallen. Sie werden ja eigentlich nicht gezwungen, oder ist das irgendwie
mitbudgetiert? Es ist eine vom finanziellen Rahmen vorgegebene Entscheidung zu sagen, wie lang ist die Sommerpause, wie viel frisches Programm können wir mit unserem Geld, das wir in diesem Jahr haben, erstellen?
Der Kollege da pressierte schon einen Moment.
Okay, ich möchte noch was zu der jungen Kollegin sagen, können wir aber später machen. Wir können erst die Sommerpause durchdiskutieren.
Ja, die Sommerpause gibt es ja nicht nur. Aha. Bitte.
Danke. Batterien alle. Die Sommerpause gibt es ja fast in jedem Sender. Überwiegend halt im Fernsehen, im Radio gibt es die weniger, da Wiederholungen zu machen, vor allen Dingen in den Informationsprogrammen wär etwas komisch. Wir kennen das Problem auch und wir haben ja da nicht nur die Journalisten, sondern es sind ja auch die Cutter, es sind Aufnahmeleiter, die frei sind, die dann keine Beschäftigung haben und die gehen dann überwiegend zum Arbeitsamt und melden sich arbeitslos. Das hat auch große Kämpfe gekostet, dass überhaupt da eine Arbeitslosigkeit überhaupt anerkannt wird, weil die Ämtchen dann davon ausgehen, dass die ja eigentlich eine Beschäftigung haben, nämlich eine regelmäßige Beschäftigung bei dem Sender, an dem sie die ganze Zeit schon arbeiten. Da gab es schon einiges an Gerichtsurteilen, die dankenswerterweise mein Sender sogar unterstützt hat. Und so kommen dann einige in den Genuss, wenigstens in den Zeiten sich auch arbeitslos melden zu können. Aber das kann nicht die Lösung sein. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein, denn was würden denn die Sender machen, wenn sie die ganzen Menschen fest anstellen müssten, weil das gar keine freien Mitarbeiter sind? Feste Mitarbeiter, da muss man gucken, dass man die das ganze Jahr über beschäftigt und irgendwohin weiterentwickelt oder weiter vermittelt. Und das ist genau das, was ich bei den meisten Rundfunkanstalten eigentlich vermisse. Das ist eine Mitarbeiterentwicklung von freien Mitarbeitern und auch eine Planung, was mit freien Mitarbeitern denn geschehen kann. Eine Entwicklung halt. Wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Wir kennen das beispielsweise aus dem Hörfunk. Da ist dann jemand aus der Jugendwelle, da hat er 20 Jahre moderiert. Nun fällt plötzlich einem auf, dass der ja viel zu alt ist dafür. Ja, da hat auch keiner dran gedacht, dass der mal älter wird. Und er guckt mir und sagt, ja, da nimmer. Aber wo denn? Für Festangestellte gibt's immer Entwicklungsmaßnahmen, es gibt Überlegungen, was man mit bestimmten Kollegen anfangen kann. Das gibt's ich glaube, in keinem der Häuser, was freie Mitarbeiter anbelangt. Und genau das wäre wenigstens so ein bisschen ein Puffer. Nämlich die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie eben in bestimmten Sommerpausen eben auch das Medium wechseln können. Wir sollen ja nun alle trimedial arbeiten, also fotografieren, filmen, mit Mikro, schreiben, online, all drum und tralala. Man muss die Mitarbeiter aber dahin auch entwickeln. Und das fehlt.
Ich sag mal vorsichtig, der Mitarbeiter, der 20 Jahre älter wird, merkt das ja vielleicht auch. Das ist ja vielleicht auch manchmal eine Frage, ob die freien Mitarbeiter aktiv werden. Wir haben noch, ich sag mal, 5 Minuten. Netterweise kurz halten, aber gerne auch vorstellen.
Natürlich. Ich bin Jadwiga Anna Korte, komme aus Polen. Vor 35 Jahren kam ich hierher, durfte bleiben und durfte in dem Medium arbeiten, was ich ins Herz geschlossen habe, noch in meinem Studium in Polen als künftige Hörfunkregisseurin. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine kurze Geschichte, die 35-jährige Geschichte, wie ich sie sehe. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich 35 Jahre hier als freie Autorin, Regisseurin, Preisträgerin, Jurymitglied beim CIVIS und weiß der Geier noch was, dabei sein durfte. Und ich stelle fest, als ich angefangen habe, habe ich auch auf diesen Vorsatz gesetzt und geglaubt, der im Grundgesetz steht hier, dass öffentlich-rechtliche Medien Bildungsauftrag haben. Von diesem Bildungsauftrag ist in diesen 35 Jahren so wenig geworden. Und ich höre von allen Intendanten, alle Häuser, für die ich gearbeitet habe, für WDR, für, keine Ahnung, ich habe Magnuspreis, ich weiß nicht, ich habe eigentlich, dachte ich, alles erreicht. Was man als Fremde, der hierher kommt, in ein freies, demokratisches Land, in diesem Medium erreichen kann, dem Hörfunk. Und ich stelle fest, wenn ich in 5 Jahren in Rente gehe, kriege ich eine Rente von 400 Euro. Wie kommt's? Ich kann diese junge Kollegin, die hier gerade, glaube ich, geht, nur noch in Arme schließen, weil sie wahrscheinlich auch noch nicht mal diese Pein erleben wird, die ich jetzt erlebe. Dass ich 35 Jahre einem Medium und meine Arbeit, die ich unheimlich liebe, geschenkt habe und lande irgendwo da unten, weil ich immer nur höre, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Wir haben Geld, um Deutschlandfunk mit Carrara-Marmor auszupflastern. Wir haben Geld, um irgendwelche idiotischen Quiz-Sendungen zu bezahlen. Tausende von Euros gehen für irgendwelche Leute dahin. Wir haben Geld, um Veranstaltungen für Andrea Berg zu veranstalten und Musikanten starten. Wir haben nicht den Unterhaltungsauftrag im Grundgesetz geschrieben, sondern den Bildungsauftrag. Und diesen Bildungsauftrag verlassen wir immer mehr und mehr. Und wissen Sie was? Wenn junge Kollegen wenn junge Kollegen, die hier sitzen und die die Zukunft dieses Landes sind und diese Medien, ich spreche wie gesagt nur vom Radio, beim Fernsehen habe ich zweimal versucht und wurde zweimal betrogen, lasse ich die Finger davon. Eine andere Geschichte, weil die Themen geklaut werden ganz einfach und anderen Autoren vergeben werden. Eine kleine Episode, aber wahrscheinlich erleben das andere auch. Für diese allen jungen Leute, die Hälfte davon mindestens könnte meine Kinder sein vom Alter her, werden mit Sicherheit nicht diese Freude erleben, die, wie ich sie hatte, so einen Höhenflug des deutschen Hörfunks zu erleben, wie ich das erlebt habe. Weil es immer nur heißt, wir haben kein Geld. Wir haben Geld für jeden Schrott, der in diesen Medien läuft. Wir haben Geld für Doppelmoderation beim Deutschlandradio, wo zwei Moderatoren auf einmal sitzen und stundenlang palabern im Wechsel mit Musik. Ja, weil es eben Musik ist, kostet ja weniger als ein gebauter Beitrag. Und diese jungen Autoren hier, egal ob Fernsehen oder Radio frei oder fest, haben immer mehr, wenige Möglichkeiten, einen Beitrag zu schreiben, weil die einfach nicht mehr gefragt sind, diese Beiträge. Und weder ich als Autorin, noch als Regisseurin, noch meine Kollegen als Sprecher, Schauspieler und Techniker, die sie inzwischen auch nur immer wieder frei sind. Junge Leute, die auch Kinder von mir sein hätten können, super ausgebildet, tolle Techniker, wirklich brillant. Sie haben keine Zukunft, sie können sich nicht mal eine eigene Wohnung leisten, wohnen in einer WG, weil sie nicht wissen, ob der Auftrag länger dauert als dieses halbe Jahr. Und da sie haben so Studio 9 beim Deutschlandradio, stundenlang hören sie Musik und bla bla. Und früher war ein Niveau in diesem Hörfunk, wo ein Interview am Telefon absolut eine absolut äußerste Maßnahme war. Es gab Konferenzschaltungen oder jemand
kam. Jetzt sind wir bei heute der Frage der Programmausrichtung letztlich, aber eben auch bei der Frage der Perspektive mit Blick auf die jungen Mitarbeiter.
Es geht um alles, Leute, es geht um alles. Es geht um Freiheit dieser Medien, um deren, wir sprechen ständig von Qualität. Die Qualität braucht nun mal auch Geld und braucht Recherche und braucht wirklich fungierte und erfindungsreiche Autoren, wie wir alle sind, egal ob jung oder alt. Aber wir müssen gucken einfach, ob wir uns das überhaupt noch leisten können, weil wir nicht wissen, wie wir überleben. Wie wollen Sie denn Qualität fordern, bitte sehr?
Vielen Dank. Claudia Notteller hat ja ohnehin schon angekündigt, sie wollte sich nochmal um die Frage der Perspektive auch kümmern. Da steckt jetzt viel drin in den Minuten, zu Recht. Aber Frage Perspektive, junge Mitarbeiter, haben die eine Perspektive als Festfreier?
Also ich versuche es kurz zu machen. Ich gehöre immer noch zu denen, die aus Überzeugung sagen, dass für mich Journalismus einer der schönsten Berufe der Welt ist. Eindeutig. Und das sage ich auch jungen Kolleginnen und Kollegen oder jungen Studierenden, Schülern, die fragen, soll ich diesen Beruf machen? Ist meine Überzeugung. Sag aber auch, es ist schwerer geworden, es ist anders geworden. Also zu sagen, es ist alles ganz easy, kann man nicht sagen. Ich glaube, dass wir perspektivisch, ich wünsche und ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Zukunft hat und damit auch Journalismus eine große Zukunft hat und es auch Perspektiven, viele Perspektiven für Autorinnen, Kamera, auf das, die Matzer-Frage sind wir gar nicht eingegangen, dass es auch da Perspektiven gibt, dass sich aber Berufsbilder, auch Hörgewohnheiten und Programme ändern werden. Also aus dem Tontechniker wird vielleicht der Supporter, das Programm, was aus gebauten Beiträgen war, hat vielleicht zukünftig einen anderen Programmfluss, der dem einen gefällt, dem anderen nicht. Wir haben, das nur in Klammern, auch einen Unterhaltungsauftrag, der festgeschrieben ist. Wir haben nicht nur einen Bildungsauftrag, wir haben Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung als Grundpfeiler dessen, was wir in unserem Programm machen müssen. Über die Gewichtung müssen wir uns immer wieder neu verständigen, werden wir auch immer wieder neu streiten. Aber ich setze schwer darauf und hoffe mit Ihnen allen gemeinsam, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk weiterhin bunte, vielfältige und interessante Programme anbieten können und müssen.
Wir sind am Ende der Zeit für diese Diskussion. Ich hätte gerne noch gesprochen über Outsourcing und Produktionsgesellschaften sozusagen als weitere Sparmaßnahme auch auf Kosten fristfreier in einigen Häusern. Das Thema Matzer ist sicherlich angekommen. Es hat sich viel angestaut. Es bleiben noch einige Stunden und morgen wird weiter diskutiert. Ich möchte Claudia Notteller danken, dass sie sich dieser Diskussion auch stellt. Das tut der Sache sicher gut.
Eine Wortmeldung könnte man vielleicht eigentlich noch
zwei. Frau Notteller, ist Ihr Zeitplan? Ja, zwei. Die zwei bitte möglichst kurz halten.
Mein Name ist Markus Schippers, bin freier Mitarbeiter seit fast 20 Jahren beim SWR in Mainz. Und wir haben sehr wenig über Nicht-Programmgestaltende gesprochen, das ist aber ein sehr wichtiges Thema. Und das ist durchaus keine Ausnahme, wie es offenbar so beim HR klang, der Lagerist, sondern das ist also gerade beim SWR in Mainz, der zum Großteil von freien Mitarbeitern getragen wird, ist das völlig normal. Da gibt es im Grunde genommen in allen Bereichen, es gibt Abteilungen, die nur freie Nicht-Programmgestaltende haben. Das fängt an mit Ingenieuren, mit Technikern, mit Aufnahmeleitern, Sekretärinnen, alles. Und was man einfach mal klar sagen muss, das Bundesverfassungsgericht hat eine Ausnahme letztlich für freie Mitarbeit festgelegt. Und die ist von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausgeweitet worden. Und sehenden Auges hat man illegale Beschäftigungsverhältnisse manifestiert über 20, 30 Jahre. Und jetzt tut man so, als ob man das einfach nicht hätte wissen können. Das ist eine Sache, die ist absolut selbst verschuldet. Und wenn man sich so verhält, dann muss man damit umgehen. Und es ärgert mich einfach so zu tun, als hätte man das nicht gewusst und jetzt steht man plötzlich vor der Misere. Wenn ich eine Spedition habe und sage, ich habe einfach jahrzehntelang meine Autos nicht angemeldet, nicht versichert und wusste das, dann wird irgendwann mal einer sagen, wenn man das merkt, so, jetzt muss das aber machen. Dann kann ich nicht sagen, ich habe kein Geld dafür und ich mache einfach so weiter.
Das trifft den berühmten Nagel auf den noch berühmteren Kopf. Das ist so. Und in vielen Anstalten wird man auch darauf reagieren müssen. Aber eins wollte ich eben zum Schluss auch noch sagen. Was ganz wichtig ist, wer freier Mitarbeiter ist, hat ja auch seinen Spaß an dem Beruf. Aber was oft fehlt bei freier Mitarbeit, ist die Solidarität untereinander. Das erleben wir leider auch in den Häusern. Das erlebe ich auch bei uns im Haus. Dass freie Mitarbeiter weniger solidarisch sind als Festangestellte. Wären wir es alle, hätten wir wesentlich oder könnten wir wesentlich besser auftreten gegen die Geschäftsleitung. Und ich hoffe, also ich meine, das ist ja jetzt auch mal ein Beginn, zu sagen, Freie solidarisieren sich und organisieren sich über die einzelnen Anstalten hinaus. Das ist ein Beginn und den finde ich super. Aber in den einzelnen Anstalten muss das noch irgendwie auch fruchten. Denn im Hessischen Rundfunk, über den ich ja nun schon viel erzählt habe, gibt es mittlerweile 2000 freie Mitarbeiter und 1700 Festangestellte. Also wir wären eine Macht, wenn wir dann solidarisch wären. Und ich hoffe, wir sind es irgendwann.